So, hallo ihr Lieben. Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom 1. Juli 2024. Was eine Woche. Mensch, viel los. Deutschland im EM-Viertelfinale. So weit, so gut. In Frankreich Neuwahlen, Frankreich nach rechts gerückt. TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Man muss sich irgendwie Sorgen machen, dass Joe Biden von den Demokraten Donald Trump zum Fraß vorgeworfen wird. AfD-Parteitag. Wenn man das alles mal so untereinander durchdenkt, reden wir irgendwie ziemlich viel über Rechtsruck. Das ist sehr unschön. Wir reden auch heute darüber. Wir reden über Skandale, über Massenskandale. Wir sprechen über Panama Papers. Wir sprechen über ganz viel. Und natürlich auch über die wirtschaftliche Lage der Nation. Das alles freue ich mich, mit euch heute durchzugehen. Bevor wir dazu kommen, war natürlich am Samstag die Palastrevolution. Einige von euch, die eingeschaltet haben, waren sicherlich da und haben mitbekommen, was für ein Hammer, was für ein voller Erfolg das war. Die ganze Sache wurde natürlich aufgezeichnet, wie beim letzten Mal, und es wird sehr bald die Veröffentlichung davon geben. Das heißt, wer Pech hatte, kein Ticket bekommen hat, der kann sich das im Nachhinein anschauen. Außerdem habe ich noch eine gute Nachricht, und zwar nach der Palastrevolution ist ja auch immer irgendwie vor der Palastrevolution, und schaut mal her. Auf der Seite palastrevolution.com gibt es schon wieder neue Tickets für die Palastrevolution 2025, die dann am 14. Juni 2025 starten wird. Da kann man also ganz früh dran sein, ja, ein Jahr im Voraus, um diesmal ganz sicher zu gehen. Den Link dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Dann gibt es noch einen Hinweis von mir, und zwar ist am morgigen Dienstag, 2. Juli um 17 Uhr, der Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich zu Gast. Sehr relevant, weil, nun ja, es stehen bald Ostwahlen an, entstehen bald Wahlen in Thüringen an. Das spielt eine sehr, sehr relevante Rolle, und deshalb ist das Interview sehr zu empfehlen. 17 Uhr geht's los, am Dienstag, den 2.7. Ja, soweit die ganzen kalendarischen Hinweise. Ansonsten will ich euch natürlich nochmal ans Herz legen, dass Jung und Naiv nur dank euch funktioniert, nämlich dank Leuten, die Jung und Naiv finanziell unterstützen. Wie das geht, habt ihr jetzt gerade eingeblendet gesehen, oder findet es auch in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv Teams, kann ich euch versichern, der steht euch zu. Ob Regierungspressekonferenz mit Fragen, die in den Kern gehen, die Salz in die Wunde streuen, ob Wirtschaftsbriefing, ob Interviews, all das funktioniert eben nur dank euch. Damit würde ich sagen, haben wir die kalendarischen Hinweise abgearbeitet und starten mal rein in das, was so los war die Woche über, und das war eine ganze Menge. Fangen wir wieder an mit den guten Nachrichten, nämlich dieser hier zum Beispiel. Erneuerbare decken fast 60% des Stromverbrauchs. Deutschland hat im ersten Halbjahr so viel Strom aus erneuerbaren Quellen produziert wie noch nie. Vor allem Photovoltaikanlagen verzeichneten Höchstwerte. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch hat einen Höchststand erreicht bei 58%. Im Vorjahr waren es 52%. Seit April hätten die Erneuerbaren monatlich sogar einen Anteil von 59% gehabt. Das liegt unter anderem, oder insbesondere besser gesagt, an den Photovoltaikanlagen. Die produziert mit insgesamt 37 Milliarden Kilowattstunden deutlich mehr Strom als im Vorjahr, auch dank des Rekordzubaus im Vorjahr. Ja, sehr schön, kann man da nur sagen. Das ist ganz wichtig. Apropos Strompreis, da gab es letzte Woche einen mächtigen Aufreger. Und zwar gab es Probleme an der Strompreisbörse. In Paris ist die. Und da war für einige Stunden kein Handel möglich, sodass der Handel, wenn zum Beispiel Strom, französischer Strom nach Deutschland sollte oder andersrum, das nicht funktionierte. Das hat dazu geführt, dass der Strompreis am deutschen Markt zwischenzeitlich mal explodiert war. Ja. Faktor 10 war es auf einmal teurer. Und ja, das haben einige rechte Populisten dann für sich genutzt, um zu sagen, ha, seht ihr, wir haben es euch doch immer gesagt. Wir haben es euch immer gesagt, das sind die Grünen mit ihrer Energiewende, die uns hier den Strom teurer machen. Dass das ein Versagen der Börse war, war dann unangenehm, dass sie es danach eingestehen mussten. Und ehrlicherweise wäre der Preis auch nicht viel niedriger gewesen zu den Zeiten. Wenn denn man noch die 3 Atomkraftwerke mehr gehabt hätte, ja, die haben zuletzt ja nur 6% des Strommixes ausgemacht, von daher, ja, die hätten auch diese Preise nicht runtergebracht. Eine Lektion, die man daraus lernen kann, ist, ja, also wenn gerade früh am Morgen oder spät am Abend eben die Erneuerbaren nicht so ergiebig sind beispielsweise, weil Photovoltaik ohne Sonne, ne, ist schwierig, und die Strombörse nicht funktioniert, der Stromhandel, ja, da ist Deutschland nicht komplett autark in dem Sinne, als dass man dann genauso niedrige Preise hätte, wie als wenn man Strom handeln würde. Aber nun ja, wir wollen uns ja auch nicht auf einer Insel verschanzen, sondern Strom mit unseren europäischen Partnern teilen. Ist für alle vom Vorteil, ist für alle der Preis niedriger. Und so ist die Botschaft am Ende vielleicht nur ganz trivial. Stromhandel macht uns das Leben günstiger und einfacher. Ob es dafür jetzt diesen Ausfall an der Strompreisbörse gebraucht hätte, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber das war mehr, da wurde mehr draus gemacht, als es tatsächlich ist. Na klar, diejenigen, die zu den Stunden dann die Preise bezahlen mussten, weil die nur mal aufgerufen wurden und die Strom brauchten, die haben zu teuer eingekauft. Andererseits waren vielleicht woanders dann die Preise zu niedrig, die haben zu günstig verkauft. Auch hier die Botschaft, Märkte funktionieren am besten, wenn es viele Nachfrager und viele Anbieter gibt und die eben dort vernünftig zusammenkommen. Aber ja, das ist es dann auch. Wir gehen weiter und schauen mal auf die Importpreise. Das haben wir damals immer als Frühindikator genommen, als die Inflationsraten insgesamt noch deutlich höher waren, um mal abzulesen, wann denn die Inflation, wenn die Verbraucherpreise, besser gesagt, dann sinken. Denn die Importpreise, das ist ein Vorläufer. Ja. Was bezahlen wir, um beispielsweise Energie zu importieren? Es gibt noch andere Vorläuferindikatoren, wie zum Beispiel Großhandelspreise oder Produzentenpreise. Bei den Importpreisen war es besonders interessant, denn wir haben ja besonders einen Preisschock bei Energie gehabt. Und Energie ist was, was Deutschland nun mal importiert, was wir nicht so sehr selber herstellen, ja, also Öl und Gas in Deutschland schwierig. Und hier sehen wir einmal, wenn man schon auf den Index der Einfuhrpreise guckt, ja, hier gab es einen ziemlichen Peak von Anfang 22 oder Ende 21 bis zum Juli 22 und seitdem ging es so runter. Mittlerweile liegen die Importpreise 0,4% unter dem Vorjahresmonat. Das sagt jetzt nicht besonders viel aus. Die sind im letzten Monat um 0,0% haben die sich verändert, die stagnieren also. Und wenn man sich das einfach mal insgesamt anguckt, das ist diese rote Linie hier, oder schauen besser mal hier nach unten, wo der Index steht. Der Index steht bei 112,7, ja, und der stand eben im Mai 23 bei 113,2. Da sind wir 0,4% günstiger. Seitdem stagnieren die Importpreise. Von denen geht also keine neue Inflationsdynamik aus. Die waren aber auch schon mal deutlich höher, muss man auch noch dazu sagen. Denn wenn wir uns das mal angucken, wo der Gesamtindex hier stand, im August, dann waren wir bei 125. Ja, seitdem sind wir also ungefähr 10% günstiger geworden. War sogar bei 128,6. Ja. So, seitdem sind wir etwas mehr als 10% günstiger geworden und bleiben aber auf diesem stabilen Niveau. Davon geht keine neue Inflationsgefahr aus. Ja, keine neuen Preistreiber. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ich dachte mir, so ein Indikator, den wir schon lange nicht mehr hatten, aber damals viel bemüht haben, um zu verstehen, was denn los ist. Ist das eine Inflation, eine klassische oder ein Preisschock? Lasst uns da doch noch mal drauf schauen, auch wenn da ja seit langem nicht mehr viel Bewegung ist. Aber das ist ein gutes Zeichen, dass da eben diese Bewegung nicht ist. Dann gibt es noch eine andere gute Nachricht, und zwar einen interessanten Tarifkompromiss in der Chemiebranche. Insgesamt 6,85% mehr Entgelt und, das ist jetzt das Interessante, ein freier Tag exklusiv für IGBCE-Mitglieder. Rund 585.000 Beschäftigte der chemisch-pharmazeutischen Industrie bekommen eben diese Entgelterhöhungen in zwei Schritten. Und das ist jetzt mal was Neues, die Gewerkschaft hat einen Vorteil für alle Gewerkschaftsmitglieder erstritten. Das ist immer ein recht schwieriges Metier gewesen, ja, weil die Gewerkschaftsmitglieder nicht deutlich mehr verdienen dürfen als dann die anderen Angestellten, ob sie bei der Gewerkschaft sind oder nicht. Ja, da darf es eben diesen Unterschied nicht geben. Jetzt ist das mit diesem freien Tag aber trotzdem so errungen worden, weil das insgesamt ins Paket passt und kein zu großer Vorteil ist. Natürlich aber trotzdem einer, der vielleicht, und das ist jetzt das Spannende daran, den ein oder anderen Angestellten, der ja von der Gewerkschaft profitiert, ja, weil dessen Löhne auch steigen, jetzt vielleicht von dem Tripfahrer Trip runterkommt, ja, und Trittbettfahrer Trip runterkommt und stattdessen jetzt vielleicht sich selbst eben auch in der Gewerkschaft organisiert. Je stärker wird die Gewerkschaft, und das hilft natürlich, um auch in Zukunft schlagkräftiger zu sein. Also nochmal hier erklärt, erstmals umfasst ein großer Flächentarifvertrag eine Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder. Sie erhalten von 2025 an einen zusätzlichen freien Tag, über den sie frei verfügen können. In Jahren mit Mitgliedsjubiläum sind es dann sogar zwei freie Tage, also wenn man 15, 25, 50 Jahre im Betrieb ist. Diese Regelung ist verbunden mit dem klaren Commitment der Arbeitgeber, sie ausschließlich auf IGBCE-Mitglieder anzuwenden. Den freien Tag erhalten nach Tarifvertrag beschäftigte aktive Mitglieder, die länger als 3 Monate in der IGBCE organisiert sind, als Ausgleich für ihr gewerkschaftliches Engagement. Ja, die zahlen natürlich auch dafür, Gewerkschaftsbeiträge. Ja, also haben eben entsprechend auch weniger, wenn man so will, netto vom Brutto, um aber dann am Ende ihren Bruttolohn über die Gewerkschaft so steigern zu lassen, dass sie was davon haben und natürlich an anderen Arbeitsbedingungen. Das Einkommensplus ist tatsächlich sehr deutlich. Die Entgelte und Ausbildungsvergütungen steigen in 2 Stufen. Im laufenden Jahr 2024 erhalten die Beschäftigten zusätzlich zur Entgelterhöhung von 3,25% einen Inflationsausgleich von 1.500 € und ab September weitere 2%. Ab April steigen die Einkommen um nochmals 4,85%. Wenn Betriebe Schwierigkeiten haben, dürfen die das maximal um 3 Monate verschieben. Und hier nochmal der Hinweis: Legt man die Inflationsprognosen der Regierung für 24 und 25 zugrunde, dann wachsen die Reallöhne und damit die Kaufkraft der Chemiebeschäftigten in den beiden Jahren um insgesamt 6%. Also die IGBCE hat auch beim letzten Abschluss gar nicht so schlecht abgeschlossen wie zum Beispiel andere Gewerkschaften. Das heißt, hier ist der Kaufkraftverlust nicht so krass gewesen wie bei anderen, obwohl, und das ist bemerkenswert, die Chemiebranche ja sehr stark betroffen war von dem Energiepreisschock, Produktion gedrosselt hatte und wirtschaftlich harte Zeiten hatte und auch noch immer hat. Das kommt langsam, schleicht sich das peu à peu aus, aber noch immer sind, selbst wenn die Energiepreise an der Börse günstig sind, eben die, die man jetzt auf längere Zeit eingekauft hatte, in der Mischkalkulation immer noch teuer, ja. Und von daher ist das schon ganz gut. Es gibt noch eine interessante Statistik zum Thema Homeoffice. Homeoffice 2023 ähnlich weit verbreitet wie im Vorjahr, wird jedoch an weniger Tagen genutzt. Und zwar sehen wir das hier in der Grafik, wie häufig Homeoffice im Jahr 2023 genutzt wird. Nämlich sagen 26% in jedem Arbeitstag, rund 30% mindestens die Hälfte der Arbeitstage und 44% weniger als die Hälfte der Arbeitstage. Das ist seit Corona zurückgegangen, wenn man das allerdings mit 2019 vergleicht, ist ein Balken extrem gestiegen, und zwar ist das der mit mindestens der Hälfte an Arbeitstagen, an dem Homeoffice genutzt wird. Das war vor Corona im Jahr 2019, waren das nur 17% der Erwerbstätigen und mittlerweile sind das 30%, fast eine Verdopplung. Ja, dass Homeoffice für jeden Tag wieder zurückgegangen ist nachvollziehbar, ist ein Trend, der absehbar war. Trotzdem bleibt Homeoffice insgesamt eben ein größeres Thema. 2019 haben noch fast 60% angegeben, weniger als die Hälfte der Arbeitstage im Homeoffice zu verbringen. Und mittlerweile sind es nur noch 44%. Da hat sich also was verändert. Und ganz interessant, Beschäftigte in größeren Unternehmen arbeiten häufiger von zu Hause und auch jüngere Beschäftigte, nämlich 25- bis 34-Jährige, die sind am häufigsten im Homeoffice, wohingegen die Älteren eben seltener dort anzufinden sind. Das unterscheidet sich natürlich auch krass von Branche zu Branche. Bei IT-Dienstleistungen ist das weit über 70%, im Gesundheitswesen Natur der Aufgabe oder im Einzelhandel weit unter 10%. Das ist ja alles absehbar gewesen. Trotzdem, wie ich finde, ganz interessanter Einblick. Schlechte Nachrichten kommen auch dazu. GfK Konsumklima, Kauflaune deutscher Verbraucher lässt nach. Die hohe Inflation und die schwache Konjunktur in Deutschland trüben weiter die Verbraucherlaune. Die Deutschen halten sich wegen der anhaltenden Inflation bei Konsumentscheidungen zurück. Das Konsumklima für Juli sinkt unerwartet auf minus 21,8 Punkte von revidiert minus 21 Punkten im Vormonat. Nachdem der Wert 4 Monate in Folge gestiegen war, trübt sich die Stimmung damit wieder leicht ein. Ob die Fußball-EM einen positiven Einfluss haben wird, ist noch offen. Die Umfrage wurde vom 30. Mai bis zum 10. Juni durchgeführt. Ja, auch das denke ich absehbar. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung gewesen von vielen Konjunkturprognosen, dass jetzt dadurch, dass es dann stärkere Lohnanstiege gibt, die ein bisschen was Kaufkraft zurückbringen, in den meisten Fällen nicht die gesamte Kaufkraft, die seit 2020 verloren wurde. Aber immerhin, dass die dazu führen, dass in Deutschland wieder mehr umgesetzt wird, dass die Wirtschaft wächst, dass sich die Branchen, die unter der Krise gelitten haben, wieder erholen. Darauf basierend hat man letzte Woche zum Beispiel diese absolute Knallermeldung, dass das IFO-Institut jetzt mit 0,4 statt mit 0,2% Wachstum rechnet. Ja, eine Verdopplung auf ganz, ganz, ganz niedrigem Niveau. Nun ja, immerhin. Aber wenn die Konsumlaune eben nicht anspringt, dann ist das sehr schwierig. Das ist jetzt hier eine Umfrage unter 2000 Verbrauchern. Das GfK ist als Konjunkturindikator recht etabliert. Man darf allerdings nicht zu viel um einzelne Monatsergebnisse geben. Trotzdem, wir nehmen das mal als kleinen Hint. Die Konsumlaune und die Kauflaune eben nicht so, wie die Ampel es sich herbeiwünscht. Und bei einem Sparhaushalt, bei einem neuen, könnte das natürlich auch wieder weiter schlechter werden. Man darf nicht vergessen, dass die Konsumlaune natürlich auch durch sowas wie die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme steigt wieder, eine Maut ist gestiegen, die LKW-Maut wurde erhöht, ja, eine Kaufprämie beispielsweise bei den E-Autos läuft aus. All solche Sachen führen natürlich dazu, dass die Leute weniger Kaufkraft haben oder dass Produkte eben teurer werden und naja, dann eben der Konsum darauf reagiert. Eine bittere Zahl, eine neue Armut, 41% aller Alleinerziehenden betroffen. Alleinerziehende Familien sind einer Studie zufolge nach wie vor am stärksten von Armut betroffen. Unter den rund 1,7 Millionen Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern waren im vergangenen Jahr 41% einkommensarm, wie die Bertelsmann Stiftung berichtete. Zum Vergleich, bei den Paarfamilien galten zwischen 8% bei einem Kind und 30% bei 3 oder mehr minderjährigen Kindern als armutsgefährdet. Das lässt uns natürlich gleich wieder an die Kindergrundsicherung denken, die so ein bisschen immer noch in Frage steht. Ja, besonders viel hört man davon nicht mehr. Ist ja eigentlich für 25 geplant. Wir hatten viel Kritik daran vernommen. Wir haben selbst auch hier häufig Punkte kritisiert. Es gibt noch einen anderen Punkt, der gerade Alleinerziehenden sehr, sehr helfen würde. Und zwar ist das Thema Unterhaltsvorschuss. Ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem anderen Wirtschaftsbriefing erklärt. Ich halte es aber trotzdem für so relevant, denn hier geht es um 2 Milliarden Euro. Genauso viel Geld wie bei der Kindergrundsicherung, die Alleinerziehenden weggenommen werden, wenn sie Unterhaltsvorschuss bekommen. Denn bei der Zahlung des Unterhaltsvorschusses wird dann das Kindergeld hälftig abgezogen. Wenn man das nicht machen würde, hätten Alleinerziehende rund 2 Milliarden Euro im Jahr mehr. Und da Alleinerziehende eben sehr häufig die sind, wo Armutsfälle auftreten, hätte man damit eine sehr zielgerichtete Maßnahme, um Kinder alleinerziehender Mütter oder Väter zu helfen. Hintergrund des Ganzen ist, dass, ich glaube, es wurde 2007 war es, glaube ich, als es geändert wurde, als Sparmaßnahme. Ja, wer hätte das gedacht? Und generell ist es beim Unterhalt so, dass die Zahlen wirklich bitter sind. Nur jeder vierte Ex-Partner zahlt wirklich so viel, wie er zahlen sollte. Und die Hälfte zahlt gar nichts und ein Viertel zahlt zu wenig. Also das ist wirklich bitter. Und Unterhaltsvorschuss ist ja sowieso nur das Minimum. Ja? Also man bekommt ohnehin nur das Existenzminimum für das Kind. Das kann sowieso schon mal weniger sein, als man eigentlich unterhaltsberechtigt wäre. Und der Staat hat große Probleme auch, das dann bei den Ex-Partnern wirklich wiederzuholen. Da gibt's Fälle von, die sind dann arbeitslos beispielsweise und im Bürgergeld und oder total überschuldet und haben eine Privatinsolvenz, da gibt's nichts zu holen. Gibt aber auch andere Fälle, wo die Bereitschaft einfach nicht da ist und man sich versucht, da rauszumogeln. Gibt's auch. Das ist natürlich nicht schick und trifft eben vor allem dann Kinder in Alleinerziehenden. Ja, noch eine andere Zahl. Bei den Einelternfamilien handelt es sich zu gut 82% um eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Nachwuchs. In nur knapp 18% der Fälle ist es ein alleinerziehender Vater. Ja. Der Großteil der Alleinerziehenden, ist vielleicht auch nochmal interessant, ist erwerbstätig. Nach Einschätzung der Stiftung ist relative Armut bei vielen Alleinerziehenden nicht auf mangelnde Erwerbstätigkeit zurückzuführen. 71% der alleinerziehenden Mütter und 87% der alleinerziehenden Väter gehen einer Arbeit nach. Bei denen, die es nicht machen, wäre auch wieder das Thema Betreuung ein Fragezeichen hinterzusetzen. Ja, also mangelnde Ganztagsgrundschulen, mangelnde Kita-Plätze, all diese Geschichten. Dann haben wir noch neue EU-Zahlen. Jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet. Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss sind überdurchschnittlich stark von Armut bedroht. Insgesamt sind 24% der Kinder und Jugendlichen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Damit liegt Deutschland zwar unter dem EU-Schnitt, aber trotzdem peinlich hoch, ja. Denn unter uns ist eine ganze Menge anderer Länder. Der EU-Schnitt ist nämlich nur 24,8. Da sind wir also ein Prozentpünktchen drunter. Mehr, aber eben auch nicht. Spitzenreiter ist Slowenien mit 10,7%. Finnland, Niederlande, Tschechien, Dänemark. Da sind wir alles so im Bereich von unter 15%. Da hat Deutschland also einiges an Nachholbedarf. Und auch hier, ja, würde, wenn wir die beiden Nachrichten kombinieren, würde natürlich diese Änderung beim Unterhaltsvorschuss helfen. Der Vorteil beim Unterhaltsvorschuss, beziehungsweise der Anrechnung des Kindergeldes beim Unterhaltsvorschuss, die Logik ist, dass man sagt, naja, wenn dann eh schon das Existenzminimum gewährt wird, muss man ja auch nicht noch den Kindergeldanteil vom zweiten Elternteil auch noch auszahlen. Ja, das ist Erbsenzählen bei Alleinerziehenden, das gehört sich natürlich nicht. Das ist wirklich an einem völlig falschen Ende gespart. Und hier geht es um 2 Milliarden Euro. Das wäre mit einem Federstrich, mit einer Gesetzeszeile wahrscheinlich zu ändern. Wohingegen die Kindergrundsicherung, wo dann 0,5 Milliarde und erstmal ein neue Behörde, neue Bürokratie fließt, plus ganz viele bürokratische Umstellungen und die auch am Ende nur 2 Milliarden an arme Kinder bringen soll, ist Aufwand und Nutzen absolut nicht im vernünftigen Verhältnis. Da wäre also die Änderung beim Unterhaltsvorschuss deutlich schneller und effizienter gewesen. hätte die Ampel auch schon gleich 2 Wochen nach Regierungsbeginn machen können, ja, wenn man denn was hätte machen wollen. Ja, Familienministerin Lisa Paus, fehlt es, so die Wahrnehmung, ein bisschen an Durchsetzungsvermögen. Leider. Dann hatte die AfD-Parteitag, Weidel und Chrupalla als AfD-Chefs bestätigt, Teil eines Wochenendes, wo eben auch in Frankreich der Rechtsruck näher kam, Teil eines Wochenends, bei dem Donald Trump gegen einen sehr, 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 sehr schlecht und mies performenden Joe Biden im TV-Duell gewonnen hat. Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden in Essen als Parteivorsitzende bestätigt. Chrupalla hatte das bessere Ergebnis als Weidel. Ja, was soll man sagen? Die AfD hat natürlich bei den Umfragewerten vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland einen absoluten Höhenflug, nach der EU-Wahl einen Höhenflug. Diese Skandale rund um Kra, rund um China-Spione, Russland-Gelder, all das bringt die nicht weit von wirklich besorgniserregenden Umfragewerten herunter, leider. Und die Alice Weidel hat auf ihrer Rede auch einige bemerkenswerte Sachen rausgehauen. Ich wollte uns die jetzt gar nicht antun im Original-O-Ton, sondern nur mal 3 wirklich sehr pikante Aussagen da rausschälen, um darüber zu sprechen. Die erste ist, dass die Ukraine nicht zur EU gehört, aber auch nicht zu Europa, hat sie gesagt. Ja, gehört nicht zur EU und nicht zu Europa. Und wenn die Ukraine, die ja sogar die Europameisterschaft gerade mitgespielt hat, ja, wenn die nicht zur EU gehört, das ist ja noch das eine. Das ist jetzt gerade mal eine Tatsachenbeschreibung. Sie ist, soll ja aufgenommen werden. So, aber nicht zu Europa, ja, also zum Kontinent, ist schon wirklich 3 Ecken schräger. Da fragt man sich, was ist damit gemeint? Ja, soll sie an Russland abgegeben werden? Ja, also lauter Fragen, die sich einem da stellen. Damit zusammenhängend ist natürlich auch bei der AfD das Thema Energie. Die wollen auch Gas aus Russland, billig. Ja. Und da ist so eine Aussage in dem Zusammenhang sehr schräg. Dann hat sie gesagt, sie möchte Deutschland und die AfD würde Deutschland zum Wirtschaftswunderland mit Geburtenüberschuss machen. Mhm. Geburtenüberschuss kann man ja nur wollen, wenn man meint, wir hätten ein Alterungsproblem. Okay, nehmen wir mal zur Kenntnis. Das hat die AfD verstanden. Gleichzeitig wollen sie allerdings Einwanderung stoppen. Wenn man dann noch viele Geburten hat, verschärft man allerdings das Versorgungsproblem, mal fernab aller moralischen Kategorien, verschärft man das Versorgungsproblem, das wir haben, wenn nämlich dann in 10 Jahren 18 Millionen Babyboomer in Rente gegangen sind, nur 11 Millionen Junge auf dem Arbeitsmarkt nachgekommen sind und dann gibt's es keine Zuwanderung gegeben hat und dann noch ganz viele Junge neu versorgt werden müssten, ja, dann wäre also dieses Problem Versorgung, dass diejenigen, die arbeiten, diejenigen mit Gütern und Dienstleistungen versorgen, gar nicht mit Geld, sondern mit Gütern, die produziert werden, die nicht arbeiten können, das sind die Jungen, das sind die Alten in Rente und hier sind die Kranken, dann ist das komplett kontraproduktiv und hier sieht man mal wieder, wie die AfD sich selbst widerspricht. Die AfD wirft Deutschland ja auch immer vor, oder der Ampel, sie würde Deutschland deindustrialisieren, zum Ponyhof machen, faselt irgendwas von Wirtschaftswunder. Und auch hier muss man sagen, wenn die AfD mit ihrem EU-Wahlprogramm durchgekommen wäre, ja, und dem Euro Tschüss gesagt hätte, dann wäre über Nacht, wenn man den Euro, wenn Deutschland aus dem Euro aussteigt, wertet der Euro 10, 15, 20, 30% auf und dann hat Deutschland die Deindustrialisierung, denn das sind überwiegend exportorientierte Branchen, die dann auf über Nacht heftig an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist nicht zu vergleichen damit, dass der Strompreis vielleicht mal ein paar Monate, ein paar Cent zu teuer ist. Das ist eine ganz andere Kategorie. Weil nicht nur ein Preisbestandteil betroffen ist, sondern einfach die Gesamtpreise für ausländische Käufer sich dann so verändern. Damit wäre kein Wirtschaftswunder, sondern also Wirtschaftsvollkatastrophe für Deutschland. Ja, auch das will man sich nicht eingestehen. Und dann die dritte Aussage, dass sie 300.000 ausreisepflichtige Deutsche sofort abschieben will und die Einbürgerung stoppen. Ja. Hier nochmal, also auch das würde in Deutschland zur Katastrophe führen, wenn man sich allein überlegt, ja, so viele Alte, so viele Junge, ohnehin schon Mangel im Gesundheitssystem. Da ist jede vierte Person mit Migrationsgeschichte, wenn sie die nicht wollen, wenn sie die, ja, das, wenn sie die raushaben wollen, dann bricht das ganze System da zusammen. Außerdem ist es auch rechtlich Quatsch, wenn wir uns mal angucken, was es denn mit den Ausreisepflichtigen so auf sich hat. Ja, dann kommt man erstens auf 200, ich glaube 80 oder 60.000 sind es, nicht 300.000. Davon sind aber nicht alles abgelehnte Asylbewerber. Also abgelehnte Asylbewerber, die keine Duldung haben und wirklich ausreisepflichtig sind, ja, da kommt man nur auf Zahlen von 19.000 bis 25.000, je nachdem, welchen Stichtag man nimmt. Zu diesen 300.000 Ausreisepflichtigen gehören zum Beispiel auch Arbeitnehmer oder Studis aus dem Ausland, die in Deutschland ihr Visum überzogen haben. Die sollen auch sofort abgeschoben werden? Was für ein Quatsch. Es ist rechtlich auch nicht möglich, diejenigen, die zwar als Asylbewerber abgelehnt wurden, aber ein Aufenthaltsrecht haben, ein temporäres, nämlich die Duldung, auch die abzuschieben. Da streut man einfach mal wieder den Leuten Sand in die Augen und verspricht Sachen, die man nicht halten kann und die einfach rechtlich, ökonomisch alles von vorne bis hinten großer Käse sind. Ja. Es gibt eine neue Studie zur AfD und zwar zu politischem Wohlbefinden. AfD wählen macht unglücklich, lautet die. Wer sich der Partei intensiver zuwende, werde dieser Negativität immer stärker ausgesetzt. Am Ende schadet das dem Wohlbefinden, resümieren Adena und ihr Forschungspartner Steffen Luck. So könne es zwar sein, dass Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, Hoffnungen in die AfD setzen, aber statt Erleichterung verursache die Partei dann zusätzlich größere persönliche Unzufriedenheit, sagt Huck. Diejenigen, die sich von der Partei abwenden, denen würde es danach auch wieder besser gehen. Das hat man kontrolliert mit einer Kontrollgruppe. Ein Beispiel hier erklärt, die Kausalität zwischen AfD-Nähe und Wohlbefinden konnten die Forschenden anhand von Kontrollgruppen messen. So wurden Menschen einmal vor, während und nach dem AfD-Parteitag im November 2020 interviewt. AfD-Anhänger, die während des Parteitags befragt wurden, waren demnach in besonders hohem Maße frustriert. Die Parolen, die auf der AfD-Veranstaltung verbreitet wurden, wirkten offensichtlich unmittelbar. Da ging es beispielsweise um sowas wie Strom-Blackouts und Corona-Diktatur. Ja. Also, eine interessante Studie. Wenn man jetzt mal dem AfD-Parteitag so gefolgt ist, dann kriegt man vielleicht ungefähr ein Bild davon, wie es dazugeht und wie schlecht alles geredet wird und wie düster. Na klar, damit machen die eben Stimmung. Ne? Das ist Populismus in Reinform, Rechtspopulismus in Reinform und zwar so, dass er destruktiv ist. Weg von den Fakten, rein hin zur Stimmungsmache. Ja. Und wenn wir schon über Stimmungsmache reden, lasst uns nochmal über die Bezahlkarte sprechen. Die wurde ja mittlerweile in einigen Gemeinden eingeführt und jetzt gibt es einen ersten Erfahrungsbericht und ein sächsischer Flüchtlingsrat attestiert, dass die Bezahlkarte für Asylbewerber die Behörden zwar entlasten sollte, allerdings das Gegenteil dessen eingetreten ist. Die seit April 24 im sächsischen Landkreisen eingeführte Bezahlkarte für Menschen im Asylverfahren sollte entlasten. Tatsächlich verfehle sie ihr Ziel. Dave Schmidtke vom sächsischen Flüchtlingsrat sagt, in unseren Beratungsstellen kommen immer mehr Menschen mit Mahnungen wegen der Bezahlkarte. Der Grund: jede Überweisung, etwa für Telefonrechnungen oder das Deutschlandticket, muss extra genehmigt werden. Behörden kämen mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinterher. Einem jungen Herrn wurde deshalb ihr Deutschlandticket gekündigt, das er eigentlich braucht, um zum Sprachkurs zu kommen, so Schmidtke. Solche Probleme häufen sich laut Flüchtlingsrat sachsenweit. Für einen 12-jährigen Jungen stand beispielsweise wegen der Bezahlkarte das Fußballtraining auf der Kippe. Sein Verein hat kein passendes Kartenlesegerät. Der Fußballverein verzichtet deshalb auf Mitgliedsbeiträge, bis eine Regelung gefunden wird. Wochenmärkte, kleinere Lebensmittelläden und auch Sozialkaufhäuser akzeptieren die Karte meist nicht. Selbst im Supermarkt kann sie abgelehnt werden. Ich habe mit meiner Mutter aus Kamerun gesprochen, bei der ihre Bezahlkarte an der Supermarktkasse oftmals nicht funktioniert. Die wurde mit ihren vollen Taschen zurückgeschickt und hat sich richtig geschämt. Ja, hier sehen wir, was also wir alle permanent daran schon im Vorfeld hier besprochen haben und auch häufig kritisiert haben. Es ist Schikane, die damit passiert. Es ist Ausgrenzung. Der ökonomische Nutzen ist klein. Der migrationspolitische Nutzen ist klein. Der ist sogar verfassungswidrig, weil das Verfassungsgesetz da ganz klar ist, dass die Leistungen für Asylbewerber in ihrer Höhe und Art nicht Teil migrationspolitischer Erwägungen sein dürfen. Und trotzdem wird es durchgezogen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Die Ministerpräsidenten haben sich auf der MPK darauf geeinigt. Es ist leider alles so eingetreten, wie man es eben hätte erwarten können. Destruktiv. Ja? Destruktiv. Es schafft, es entlastet nicht, es schikaniert einfach nur, es sortiert aus. Es macht den Menschen, die es ohnehin schon extrem schwer haben, das Leben noch schwerer. Auch, das wird ja auch häufig da rein interpretiert, diese Hoffnung, die eh schon moralisch wiederum sehr fragwürdig ist, dann würden die Leute kein Geld an ihre noch ärmeren Familien nach Hause schicken. Und das wäre ein relevantes ökonomisches Problem, dass die das überhaupt machen. Ja, da gibt's keine Zahlen für, da hat die Regierung keine Zahlen. Und ich würde auch behaupten, wenn man es einführt, wird dadurch keine große Veränderung zustande kommen. Ja, all die Zahlen, die es gibt, die unterscheiden nicht zwischen Asylbewerber und, sag ich mal, Arbeitnehmern, die zugewandert sind, ja, und ja, wenn man sich das anguckt, also, da geht es insgesamt um Kleckerbeträge, ja, also zu glauben, dass man da auch ein Haushaltsloch oder ähnliches schließt, ist wirklich unter ferner Liefen. Damit sind wir bei einem anderen Aufregerthema, nämlich beim Haushalt. Der Kabinettsbeschluss zum Haushalt 2025 verzögert sich offenbar. Eigentlich sollte es bis zum 3. Juli passiert sein. Daraus wird jetzt nichts. Stattdessen soll es der 17. Juli werden, in dem die Ampel sich darauf einigt. Das war auch Gegenstand heute in der Regierungspressekonferenz. Und wir hören uns mal an, um ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie da so die Stimmungslage und der Vibe ist, was die Pressesprecher selbst dazu sagen.
Entschuldigung.
Dankeschön. Herr Hebestreit, weil ja auch am Wochenende fleißig weiter verhandelt wurde zwischen den Spitzen der Koalition, hätte ich Sie ganz gerne gefragt, wo wir stehen. Der 3. Juli als Kabinettsbeschluss ist ja schon weitgehend abgeräumt. Wann erwarten Sie denn jetzt einen Beschluss über den Haushalt 2025?
Herr Rinke, Sie waren ja im Urlaub, deshalb liefere ich das gerne nach. 17. Juli ist seit längerem verkündet worden, Anfang der vergangenen Woche. Wir stehen im Augenblick, sitzen wir hier in der Regierungspressekonferenz, die Gespräche zwischen den drei beteiligten Koalitionsprotagonisten laufen. Die werden auch in den nächsten Tagen noch weiterlaufen und wir werden sie rechtzeitig informieren, wenn es etwas zu verkünden gibt. Aber nach allem, was ich gehört habe, wird es wohl der 17. Juli und ich bin vorsichtig geworden in dieser Regierung mit ganz fixen Zeitplänen. Sie erinnern sich an manche kühne Aussage von mir, was in den wenigen Stunden passieren könnte. Und es dauerte dann doch noch ein paar Tage länger. Insofern mit der gebotenen Vorsicht bin ich aber und bleibe ich auch zuversichtlich. Und jetzt gehen wir mal in diese Woche rein. Und heute ist Montag, die Woche ist noch lang.
Zusatz? Herzlichen Dank für den 17. Juli. Brauche ich das nicht nachlesen. Ich wollte noch mal nach dem Letzten, was Sie gerade gesagt haben, nachfragen, dass Sie zuversichtlich sind. Also Sie gehen davon aus, dass die Probleme, die es bisher in der Bundesregierung gab, obwohl ja zwischen den Parteien doch die Gegensätze eher größer geworden zu sein scheinen, aufgelöst werden können.
Ich bin ja bekanntermaßen Zuversichtsbeauftragter dieser Bundesregierung und selten enttäuscht worden. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis sich die Zuversicht einstellt. Und deshalb bleibe ich zuversichtlich auch in diesen Fragen.
Herr Santimani.
Nun gibt es ja die Forderung von SPD-Fraktionschef Mützenich, dass der Kanzler
und die anderen beteiligten Minister in dieser Woche noch eine politische Erklärung zum Haushalt abgibt? Ist dergleichen in irgendeiner Form diese Woche geplant und wenn ja, wann?
Also der Bundeskanzler wird am Mittwoch in der Regierungsbefragung, wie regelmäßig, ich glaube, das zweite Mal in diesem Jahr, Rede und Antwort stehen. Da könnte das Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Und ansonsten muss man wissen, wohin der Hase läuft, bevor man über ihn spricht. Und insofern bin ich auch da zuversichtlich, aber bitte um Geduld.
Ja, also Zweckoptimismus wird hier verbreitet. Allerdings gibt es dafür nicht besonders viel Grundlage zu glauben, dass Olaf Scholz in einer Regierungsbefragung viel ausquatscht. Ja, auch sollte man auch kein Geld draufsetzen, ja, sonst wird man auch nur enttäuscht. Wenn wir uns mal anschauen, was diese Woche so los war an Stimmen aus der Koalition, dann fragt man sich, woher dieser Optimismus kommen kann oder, naja, versteht, warum es nur ein Zweckoptimismus sein kann und eben kein echter Optimismus. Hier haben wir beispielsweise den FDP-Generalsekretär mal wieder. Der wirft der SPD Schuldenpopulismus vor. Und zwar sagt er, der Schuldenpopulismus der SPD vor allem ist an der Stelle auch gefährlich für die Zukunft und Entwicklung unseres Landes. Er pochte auf die Einhaltung der Schuldenbremse. Mit immer mehr Schulden und einer Ausweitung des Sozialstaates wird Deutschland nicht mehr Wachstum und Wohlstand generieren können. Das ist also eine Floskel, die in der FDP jetzt häufig wiederholt wird. Das heißt, keine Schulden, keine Belastungen auf Kosten künftiger Generationen. Ja. Was soll man dazu sagen? Also, diese Logik, erst Wachstum, dann können wir uns auch mehr Sozialstaat leisten, ja, und Schulden würden kein Wachstum schaffen. Die sind beide sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlicher Unsinn, man muss mal so hart sagen. Wenn er, Christian Lindner hat das auch wiederholt, Dürr hat das wiederholt, die wiederholen das alle, mehr Schulden schafft nicht mehr Wachstum. Ja, oder Schulden schaffen kein Wachstum. So ist das dann nochmal runtergedampft. Damit machen sie sich natürlich bei jedem Unternehmer lächerlich. Ja, ob es ein Startup ist, ob es ein Chemiewerk ist, was irgendwie eine neue Halle dazu kauft oder neue Maschinen kauft. Die alle machen Schulden, nehmen Kredite auf, um zu investieren. Da ist sozusagen ist schon betriebswirtschaftlich falsch. Makroökonomisch oder volkswirtschaftlich ist es natürlich deshalb falsch, weil in dem Moment, wo jetzt, wir sprechen ja über eine nominale Haushaltskürzung, die vorgesehen ist, statt 476 Milliarden, wie in diesem Jahr, sollen nächstes Jahr nur noch 52 Milliarden ausgegeben werden. Ja, 24 Milliarden weniger. Das sind 24 Milliarden, die irgendwer weniger einnimmt. Damit schafft man kein Wachstum, damit kürzt man Wachstum. Und im Gegenteil, wenn man die Ausgaben hochfahren würde, gäbe es mehr Einnahmen in der Privatwirtschaft, mehr Geld auszugeben, ob bei Becker-Lutze oder beim Chemiewerk, wo auch immer. Da dann mehr Beschäftigung, da dann mehr Steuereinnahmen, da würde dann Wachstum herkommen, dann würde es der Wirtschaft und allen besser gehen. Dann wären die Verteilungsspielräume sogar größer. Ja. Aber zu meinen, es andersrum aufzuziehen, das funktioniert nicht. Der SPD-Flügel kritisiert, das Dogma der schwarzen Null bedeutet Stillstand und wirtschaftliche Unvernunft. Der Wirtschaft dürfe nicht die Luft zum Atmen gegeben werden. Sie verweisen auf Ausgaben für die Ukraine und die jüngsten Flutschäden. Angesichts der außergewöhnlichen Notsituation in der Ukraine und den deutschen Flutgebieten sollten wir auch in diesem Jahr die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse nutzen. Das sehen auch andere so. Das wird interessant sein zu sehen. Das Dogma der schwarzen Null ist allerdings eine Kritik, die vorbeigeht. Denn Christian Lindner und die FDP sind für die Schuldenbremse, aber nicht für die schwarze Null. Christian Lindner hat sich sogar schon explizit gegen die schwarze Null gestellt. Man trifft hier also oder unterstellt hier zumindest dem Christian Lindner einen Strohmann. Ja, korrekt bleiben müssen wir schon. Was ist der Unterschied zwischen schwarzer Null und Schuldenbremse, fragen sich jetzt viele. Und es ist ein häufiges Missverständnis, beides gleichzustellen. Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz, die schwarze Null nicht. Das war eine Marketingidee von Wolfgang Schäuble, als er Finanzminister war. Schwarze Null heißt wirklich Ausgaben gleich Einnahmen. Ja, oder weniger ausgeben, als man einnimmt. Kann auch positiv sein. Schwarze Null. Schuldenbremse heißt, nicht mehr als 0,35% der Wirtschaftsleistung an neuen Schulden machen. Außer wenn gerade Krise ist, dann darf man ein bisschen mehr und ein paar Ausgaben, wie zum Beispiel diejenigen für Staatsbeteiligungen, sind davon ausgeschlossen. Christian Lindner ist zwar gegen die für die Schuldenbremse, aber gegen die schwarze Null. Die schwarze Null ist tot, die Schuldenbremse nicht. Die Schuldenbremse, ja, die muss man mit Zweidrittelmehrheit verändern oder zumindest, wenn man die Konjunkturkomponente will, mit einfacher Mehrheit. Die schwarze Null, ja, das ist reine Regierungsfrage. Denn die GroKo unter dem Finanzminister Wolfgang Schäuble hat die Schuldenbremse einfach als schwarze Null ausgelegt. Es tat aber gar nicht Not. Christian Lindner kritisiert das sogar und sagt, weil ihr damals schwarze Null statt Schuldenbremse gemacht habt, also Spielräume der Schuldenbremse ungenutzt gelassen habt, erben wir heute so einen großen Investitionsstau. Ja, das vielleicht zur Erklärung am Rande. Geschossen hat auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki und auch die Jungparlamentarier der FDP, die 30 Abgeordneten, denen der ehemalige Chef der Julis vorsitzt, Jens Teutrine, der hat nämlich auch gesagt, also ohne Schuldenbremse, ohne uns. Und Kubicki hat dann nachgelegen, hat gesagt, ich gehe eher davon aus, dass nicht nur 30 Abgeordnete der FDP-Fraktion absolut zur Schuldenbremse stehen, sondern alle 91. Das ist im Übrigen geltende Verfassungslage. Wer die Verfassung brechen will, würde das nur ohne uns tun können. Also, wo hier Optimismus rein zu interpretieren ist, das ist eine Frage, die Steffen Hebestreit, der Pressesprecher, selbst beantworten muss und kann. Von außen betrachtet ist das sehr schwer nachzuvollziehen. Kevin Kühnert hat sich derweil gemeldet und eingemischt und hat gesagt, die SPD wolle im Haushaltsstreit das letzte Wort haben. Kompromisse wird es zwar im Ringen mit um den Haushalt geben, allerdings nicht so, dass die SPD komplett ihr Gesicht verliert. Der Finanzminister ist auf Vorschlag des Bundeskanzlers im Amt, sagte Kühnert, und nicht umgekehrt. Mit Blick auf die Auseinandersetzung über mögliche Ausnahmen von der Schuldenbremse und FDP-Finanzminister Lindner, der das ablehnt, die anhaltenden Milliardenhilfen für die Ukraine gelten als so ein möglicher Sonderfall. Wir hatten es letzte Woche, hat Olaf Scholz ja auch im Sommerinterview drüber gesprochen. Olaf Scholz ist wie die gesamte SPD davon überzeugt, dass wir mit Krisen und Krisenkosten konfrontiert sind, die nicht länger langfristig absehbar waren, betonte Kühnert. Von den Jusos bis zum Kanzler teilen wir daher alle die Skepsis, ob es möglich und sinnvoll ist, in Klammern, nein, ist es nicht, die gesamte Lücke im Haushalt über Einsparungen zu schließen. Ja. Bei all dem merkt man allerdings, das Framing, es muss gekürzt werden, ist längst Tatsache. Es geht nur noch darum, wie viel gekürzt wird. Ja? Also, obwohl es Wirtschaftskrise gibt, man könnte ja sagen, Kürzungen völlig fehl am Platze. Ja, wir müssen jetzt richtig was raushauen. Wir haben Investitionsstau. Die Industrie sagt 400 Milliarden. Das Institut der deutschen Wirtschaft mit dem Gewerkschaftsnamen Hans-Böckler-Institut sagt 600 Milliarden. Die Wahrheit wird irgendwo da in der Mitte liegen. Und da geht es nur darum, Infrastruktur, die kaputt gespart wurde, wieder in Schuss zu bringen. Ja, all das könnte man natürlich nutzen, um in die Offensive zu gehen, aber man fährt eine reine Defensivtaktik, um nur zu sagen, ja, sparen müssen wir wahrscheinlich irgendwie schon. Die SPD wird auch Kompromisse machen müssen, allerdings eben nicht so oder so wenig wie möglich. Dass die Notlage der wahrscheinlichste Ausweg sind, hat man sowohl bei Kevin Kühnert rausgehört, als auch bei Annalena Baerbock. Die hat ein großes Interview in der Süddeutschen gegeben. Und ja, die Notlage bedeutet ja, die Ampel erklärt mit Kanzlermehrheit, mit einfacher Mehrheit, also platt übersetzt, dass es wieder eine Notlage im Sinne der Schuldenbremse gibt, weil Sommeroffensive Putin, 20 Milliarden, die im normalen Haushalt draufgehen für Waffenhilfen, Finanzhilfen, Aufnahme von Geflüchteten für und an die Ukraine. Und das sind Ausgaben, die im Nicht-Normalfall sind, die krisenbedingt sind. Und deswegen macht man dafür eben die Notlage. Dann sind alle diese Ausgaben, die mit Ukraine oder Aufstockung der Bundeswehr zusammenhängen, ausgeklammert von der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse bleibt weiter in der Verfassung, sie bleibt weiter intakt. Allein für diese sicherheits- und außenpolitischen Sachen wäre sie dann für das Jahr ausgeklammert. Und Annalena Baerbock, die Außenministerin, also auch die Grünen, die hier ein bisschen Druck machen, wurde angesprochen auf die Frage, ob sie denn für einen Ausnahmezustand ist. Und sie sagt hier beispielsweise, erst recht nicht, also Dreierbeziehungen sind nie einfach, erst recht nicht, wenn man die Defizite angeht, die Vorgängerregierungen hinterlassen haben im Bereich Infrastruktur, Digitales und Daseinsvorsorge und schon gar nicht, wenngleich nach Regierungsbeginn ganz Europa wegen des russischen Angriffskriegs im Ausnahmezustand ist. Das nimmt uns gerade finanziell fast jeden Spielraum. Sie fordern einen Notlagenbeschluss, um die Schuldenbremse auszusetzen und dann ihre Antwort, welch größere Notlage sollte es geben als diesen Krieg mitten in Europa? Es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren. Ja. Und da hat sie natürlich recht, denn andersrum kann man ja sagen, okay, wenn Krieg in der Ukraine, wenn Putins Krieg keine Notlage ist, kein Notfall, dann ist ja die umgekehrte Interpretation aus Sicht der Ampel, ist ja Kriegszustand in der Ukraine jetzt das neue Normal, die neue Normallage, das ist keine Krise mehr, das ist kein Sonderzustand mehr, das ist nichts von außen aufgetragenes, sondern völlig normal und ich fände, das wäre eine ziemlich komische Art, diesen Krieg zu normalisieren. Ja, das wäre allerdings die rein logische Schlussfolgerung. Sie hat dann auch gesagt, sie vertraut sehr auf die Dreierrunde von Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister, dass es bis zum 3. Juli einen Haushalt gibt. Heute wissen wir, das ist gealtert wie Milch in der Sonne. Einen interessanten Vorstoß gab es derweil noch aus der Opposition oder von den Ländern besser gesagt, und zwar Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der sich ja schon häufiger für Reformen ausgesprochen hat, was die Schuldenbremse angeht. Der hat nämlich gesagt, dass, oder nochmal neue Gas gegeben und Druck gemacht, wir haben unser Land in wichtigen Bereichen kaputt gespart, bei der Verkehrsinfrastruktur, bei den Universitäten, Schulen oder den Dienstgebäuden von Polizei und Feuerwehr. Die Versäumnisse vergangener Jahre könne man aber nicht aus dem normalen Haushalt finanzieren. Deswegen brauchen wir eine Reform der Schuldenbremse oder die Möglichkeit, im Bund wie in den Ländern Sondervermögen für Zukunftsinvestitionen zu schaffen. Und dann, wir werden noch vor der Bundestagswahl zu einer gemeinsamen Lösung mit der Bundesregierung kommen müssen. Aha, sehr interessant, was damit gemeint ist. Gefragt wurde er dann auch, wie das denn mit Friedrich Merz aussehe und geantwortet hat er, Wegner äußerte sich zuversichtlich, dass auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz eine Reform der Schuldenbremse mittragen werde, der sich bisher ablehnend dazu geäußert hat. Sie erleben einen sehr positiv gestimmten, optimistischen regierenden Bürgermeister, sagte er. Ich bin mir ganz sicher, dass wir zu gemeinsamen Lösungen kommen werden. Wegner wies darauf hin, dass die CDU-geführten Länder mehrheitlich für eine Reform der Schuldenbremse seien. Unterschiede gibt es nur in Nuancen, sagte er. Ja, das ist sehr interessant. Vor allem hat man sich ja gefragt, wie genau ist die Position von Hendrik Wüst beispielsweise, ja, der ja auch als Kanzlerkandidat gilt, als Herausforderer von Merz neben Markus Söder, der in einer schwarz-grünen Regierung sitzt in NRW und die mehr oder weniger geräuschlos schwarz-grün durchzieht. Ja, scheinbar gibt es dort hinter den Kulissen, hinter dem Rücken von Friedrich Merz oder gegen seinen Widerstand und den von Carsten Linnemann, die ja beide hardcore für Schuldenbremse sind, Bestrebungen der Ministerpräsidenten daran, was zu ändern. Es gab ja auch mal das Gerücht darüber, ob die CDU im Bundesrat eine Initiative einbringt. Auch dieses, wir müssen noch vor der Bundestagswahl zu einer Lösung mit der Regierung kommen, könnte ja ein Fingerzeig in die Richtung gewesen sein. Sehr interessant. Wir warten es ab. In der Zeit wurde noch gestritten, und zwar Karl Mühlbach vom Institut Fiscal Future und Maximilian Mordhorst von der FDP über genau diese Frage. Sind Schulden eine Last für die Jungen? Und hier ist eine Argumentationsweise, ganz interessant, die ich mal mitbringen wollte. Und zwar geht es darum, dass Karl Mühlbach, der hier eher den progressiveren Part annimmt, argumentiert, dass ja Geld nicht weg ist, ja, wenn man einen Kredit aufnimmt, um ein Haus zu bauen. Sie haben Schulden, aber dafür ein Haus. Wenn wir jetzt in die deutsche Infrastruktur investieren, hätten wir in Zukunft eine höhere Wirtschaftsleistung. Investitionen erzeugen Rendite und mit Blick aufs Klima gilt, je mehr wir heute in Klimaschutz investieren, desto geringer sind die Anpassungslasten in der Zukunft. Stimmt. Darauf wendet Max Mordhorst ein. Wäre es so einfach, dann bräuchte man den Staat nicht, denn wenn sich eine Investition rechnet, würde sie auch der Privatsektor tätigen. Eine staatliche Investition zieht eben gerade keine klar abgegrenzte Rendite nach sich. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Ein Beispiel: Wir wissen alle, wie wichtig Bildung ist. Die Allgemeinheit profitiert vom Bau einer Schule, aber man kann nicht genau berechnen, welche Wirtschaftsleistung dadurch erzeugt wird und wer sie erbringt. Daraufhin wieder Kai Mühlbach: Es gibt durchaus volkswirtschaftliche Studien, die gesellschaftliche Rendite von Bildungsinvestitionen abschätzen. Sie kommen auf Werte zwischen 6% und 7%. Das ist deutlich mehr, als der Staat für das geliehene Geld an Zinsen bezahlen müsste. Die Investitionen würden sich also rechnen, auch wenn sie über Kredite finanziert würden. Sie schaffen einen Mehrwert. Und so sehr ich die Argumentationsweise nachvollziehen kann, wenn man mit einem FDPler diskutiert, dem zu sagen, ey, guck mal, das macht sogar betriebswirtschaftlich Sinn, ja, so wenig zielführend ist sie denn eigentlich am Ende, denn öffentliche Daseinsvorsorge ist ja gerade öffentliche Daseinsvorsorge, weil sie sich nicht rechnen muss. Ja. Bei Bildung ist es so, dass es sich rechnet, weil wenn die Leute besser ausgebildet sind, ja, dann sind sie produktiver, dann machen sie schaffen sie mehr Wirtschaftsleistung, dann, weil mehr erwirtschaftet wird, gibt's mehr Steuereinnahmen, yada, yada, yada. Aber ein Gesundheitssystem beispielsweise, für das gilt das ja nicht, für andere öffentliche Daseinsvorsorge, für Jugendzentren, für saubere Straßen, für funktionierende Busse, gilt das alles nicht. Und man sollte nicht versuchen, den Staat öffentliche Investitionen zur Rendite zu verpflichten. Es ist ja gerade ein Vorteil, dass sich das nicht rechnen muss. Ja. Man macht ja auch keine Polizei oder keine Feuerwehr, weil sich das betriebswirtschaftlich rechnet. So sehr ich den Impuls verstehe, so sehr engt man sich damit ein und verkürzt quasi oder ja verengt seine eigenen Argumente darauf, dass der Staat eben Rendite erwirtschaften muss. Und das fällt uns gerade an einem anderen Beispiel, nämlich auf die Füße, wie wir gleich bei der Deutschen Bahn sehen werden. Nämlich, die Deutsche Bahn plant, Fernzüge zu streichen, und zwar vor allem im Osten. Darüber hatte der Spiegel berichtet, nach Informationen aus einem vertraulichen Schreiben der Deutschen Bahn an die Bundesnetzagentur, was die Deutsche Bahn so mehr oder weniger versucht hat zu dementieren, im Sinne von, ja, es sind jetzt kurzfristig keine konkreten Kürzungen vorgesehen, aber es geht, glaube ich, hier eher um mittelfristige Kürzungen und es sind eben besonders Strecken betroffen, die Ost und West verbinden. Hier Karlsruhe nach Leipzig, Gera nach Köln und eben diese Nordverbindung Norddeich, Mole, Münster, Dortmund, Siegen, Frankfurt. Und hier merkt man eben, ein Schienennetz ist nun mal Teil öffentlicher Daseinsvorsorge, das sich nicht rechnen muss, dass so ausgebaut sein soll, dass Bürger damit gut verbunden sind, im besten Fall eben auch Güter, Waggons bestens verbunden sind, genauso wie Busse. Das muss sich nicht rechnen. Das kann ein Minusgeschäft sein, aber trotzdem ein mega Vorteil für die Wirtschaft, für die Gesellschaft als Ganzes. Noch mehr fällt uns auf die Füße, wenn man jetzt sieht, dass die Bahn die Trassenpreise deutlich anheben wird, in Klammern deutlich anheben muss, weil man eben die Deutsche Bahn zu einer AG gemacht hat und wenn der Bund Eigenkapital in diese AG steckt, es wettbewerbsrechtlich geboten ist, dass sich das Eigenkapital verzinst, dass es also eine Rendite erwirtschaftet. Der Hintergrund ist, im Klima- und Transformationsfonds waren Zuschüsse für die Deutsche Bahn vorgesehen, 12,5 Milliarden. Die konnte man jetzt nicht mehr zahlen, die konnte man nicht mehr leisten, nachdem ja das Bundesverfassungsgericht 60 Milliarden daraus gestrichen hat. Also ist man hingegangen, hat gesagt, okay, dann machen wir es eben so und geben der Bahn einfach mehr Eigenkapital. Das ist eine finanzielle Transaktion, hier läuft eine Schuldenbremse vorbei. Allerdings ist eben die rechtliche Lage bisher so, auch vor allem, weil die Bahn eine AG ist, dass sich das verzinsen muss, dass das Rendite erwirtschaften muss. Und das heißt, je mehr die Bahn vom Bund als Eigenkapital bekommt, desto höher ist der Renditedruck. Ja, hier treiben wir also Rendite, also wir umgehen die Schuldenbremse und machen die Bahn damit Rendite lastiger, ja, Rendite hungriger, mehr angewiesen auf Rendite. Das wiederum führt dazu, dass die Trassenpreise steigen. Die werden mit 18% sollen die angehoben werden. So viel wie lange nicht. Das wird alle Preise natürlich verteuern, denn bisher ist es so, wenn beispielsweise Eisenbahnunternehmen in der Mautklasse Metro 125 über einen Kilometer Bahnschiene fahren, müssen sie dafür 10,10 Euro zahlen. Bald wären es dann 11,98 Euro. Das macht alle Fahrten teurer. Das wird dazu führen, dass die Preise steigen. Und hier sehen wir es schwarz auf weiß. Das ist, wenn wir doch die Fahrgastzahlen in der Bahn verdoppeln wollen, wenn wir mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern wollen, dass das destruktiv ist. Höhere Preise verdrängen ja zusätzliche Nachfrage. Ja. Und deswegen würde ich, wenn man das beides in Kombination mit diesem Interview sieht, ja, also sehr lesenswert das Interview, Karl Mühlbach macht sehr viele gute, differenzierte Punkte, aber es ist kommt aus einer alten Gewerkschaftstradition, die ganzen Gewerkschaftsökonomen machen das auch immer, Achim Truger, Sebastian Dulin und Co., nämlich immer damit zu argumentieren, dass es ja auch Rendite, Marcel Fratscher beispielsweise auch, ja, in Bildung zu investieren, schafft ja auch Rendite. Nur damit schaufeln sich die Progressiven ein Eigentor. Seid doch selbstbewusst. Öffentliche Daseinsvorsorge muss keine Rendite erwirtschaften. Weder die Schule, noch das Jugendzentrum, noch die Feuerwehrstation, noch eine Bahninfrastruktur. Diese Pseudoprivatisierung der Bahn ist Quatsch. Das Rechtsmodell der Bahn ist Quatsch, ist nach wie vor Quatsch. Ja, diese ganze AG-Simulation bei der Bahn könnte man sich sparen, hätte man nicht so einen Renditedruck, dann müssten jetzt nicht die Trassenpreise steigen. Und, naja, wenn die Bahnbeschäftigten Beamte wären, dann hätte man vielleicht auch das Personalproblem nicht so sehr und hätte sich gar nicht so sehr über die steigenden Preise und Tarifverhandlungen mit beispielsweise der GDL ärgern und aufregen müssen. Hier kommt also irgendwie dann doch alles zusammen. Ja. Gleiches gilt hier. Christian Lindner stellt das 49-Euro-Ticket in Frage. Grund, naja, das Geld. Irgendwann muss die Politik entscheiden, ob wir eher in die Schiene investieren wollen oder ob der Preis von 49 Euro bleiben soll, sagte Lindner der Welt am Sonntag, dass es bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr einsetzbare Tickets mit seinem einheitlichen Tarif solle bleiben. Doch über den Preis müsse man reden, so Lindner. Bisher ist es so, dass Bund und Länder das Angebot mit jeweils 1,5 Milliarden pro Jahr subventionieren. Die Preisgarantie seitens des Bundes und der Länder gibt es nur noch für dieses Jahr. Schon 25 könnte das Ticket für die Nutzerinnen und Nutzer teurer werden. Ökonomische Wirkung, wenn ich sowas teurer mache, aber gleichzeitig Umstellung fordere, naja, dann nutzen es weniger Leute, weil sie preislich ausgegrenzt werden. Gilt genauso wie bei den E-Autos, Kaufprämie vorbei. Wir gucken uns die Zulassungszahlen an. Wir fragen uns, wie zur Hölle will die Ampel, wie das Verkehrsministerium ihr Ziel von 15 Millionen E-Autos in 6 Jahren auf der Straße erreichen? Ja, das wäre ein Faktor 10, um den man das ausweiten muss. Das ist komplett unrealistisch. Das sagen eigene wissenschaftliche Beiräte vom Verkehrsministerium, dass das unrealistisch ist. Ja. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz, weil man eben sich eine Schuldenregel gibt, die einen zu sehr einengt und den Staat zu einem Unternehmer machen will, der Rendite erwirtschaften muss, aber muss er eben gerade nicht. Ja, wirklich bitter. Und wenn wir schon über Finanzen reden, dann und Aufregerthemen, dann müssen wir auch über das hier reden. Annalena Baerbock stand ja mächtig in der Kritik dafür, dass sie hohe Ausgaben für Maskenbildner hat. Jetzt hat sie sich dazu erklärt, sonst sieht man aus wie ein Totengräber. Und zwar war sie zu Gast in einem Format des NDR. Ich bin geschminkt, weil es im Fernsehen meistens so ist, dass das Licht auf einen strahlt und gesagt wird, sie brauchen eine Maske. Sonst sieht man so aus wie ein Totengräber, weil man total grau ist. Angesprochen auf ein Bild, in dem sie gut gestylt ist, sagt sie, dass sie ihre eigene Jacke trägt. Ausgelöst hatten die Diskussionen, weil vor allem wiederum von Rechten angezettelt, dem bekannt wurde, dass das, was war das, über 100.000 Euro oder so dafür ausgegeben werden. Ja, sie sagt allerdings, wenn man von Medienauftritt zu Medienauftritt tingelt und die Visagisten permanent dabei sein müssen, Tag und Nacht, und man sie vernünftig bezahlt, dann gibt's nun mal eben hohe Preise. Darüber regt man sich auf. Das ist ein Aufregerthema, das ist vor allem ein Aufregerthema für Rechte. Ein echtes Aufregerthema wäre aber Bahn. Ein echtes Aufregerthema wäre Bezahlkarte, die nicht funktioniert, wo man sich viel von bespricht. Sanktionen bei Bürgergeldempfängern, wo man sich viel von verspricht, was nichts bringt. Oder das hier, nämlich der Maskenskandal von Jens Spahn. Ich hatte ihn letzte Woche schon mal erklärt. Es gibt neue Gerichtsurteile, die sagen, dass die Klausel, die das Gesundheitsministerium in diese Lieferverträge packen wollte, nämlich Fixtermin am 30. April, dann aber keine Lieferzeitfenster rausgeben, die Lieferanten in Verzug setzen quasi damit und keine Nachlieferung wollen, um so aus den Verträgen raus, sich aus den Verträgen rauszuwinden, nicht Gültigkeit hat. Das OLG Köln hat geurteilt, diese Klausel hätte die Lieferanten eindeutig benachteiligt. Man hätte ihnen Nachfristen setzen müssen, auch nach dem 30. April zu liefern, weil man das nicht gemacht hat, eben Schadensersatzzahlung. Und da droht jetzt eben ein Schaden von 2,3 Milliarden Euro. Jens Spahn hat sich dazu geäußert, im Bundestag und auch im Interview mit der FAZ. Und naja, was fällt ihm in der FAZ ein? Eingeständnis, ja, Einsicht, nein, stattdessen wird geschossen gegen die Grünen, ja, wo er eine vermeintliche Kampagne wittert, und Olaf Scholz, ja, der Klassiker, man zieht dann einfach die Kollegen mit in den Dreck, nimmt er mit ins Boot. Olaf Scholz hätte ja die Maskenfinanzierung stets mit abgenickt, das wäre gar nicht sein Problem gewesen. Nochmal zum Hintergrund, wir schreiben den April 2020, Corona übers Land hereingebrochen, es werden schnell Masken gebraucht. Jens Spahn geht zur Kanzlei Müller-Wrede, will ein Ausschreibungsverfahren von denen konzipiert haben. Die kommen auf die ziemlich dumme Idee, daraus ein Open-House-Verfahren zu machen. Das Open-House-Verfahren sieht so aus: Wer bis Ende April Masken für zu 4,50 Euro Fixpreis pro Stück liefern kann, und zwar mindestens, ich meine, es waren 25.000 Stück, der kriegt den Zuschlag. Es war nicht nach oben begrenzt. Es war für Goldgräber-Stimmung dann plötzlich unter den ganzen Maskenlieferanten, weil selbst 2 Euro wären ein Mega-Deal für die gewesen. 4,50, das war eine Gelddruckmaschine für die. Also zack, gab es viel zu viele Verträge, über 700 Lieferanten nach wenigen Tagen. Dann hat man im BMG gemerkt, oh, das Verfahren gleitet uns aus der Hand. Lass uns doch mal ohne Ausschreibung und ohne mit der Konkurrenz zu verhandeln unsere Berater-Buddies von Ernst & Young reinholen für 10 Millionen Euro ohne Ausschreibung. Mittlerweile wissen wir, bisher haben wir 42 Millionen Euro um die gezahlt. Die sind dann hingegangen, haben gesagt, oh, da müssen wir aber erstmal das Verfahren schnell beenden, diese Ausschreibung, und dann gucken, dass wir aus den Verträgen wieder rauskommen. Also Qualitätsmängel beklagen und lass uns doch mal bei dem Logistiker Fiege, der die ganze Logistik geregelt hat und zufällig im Nachbarwahlkreis von Jens Spahn sitzt, zufällig ja über 100 Millionen Euro bei der ganzen Maskenbeschaffung verdient hat, ganz zufällig einen Ex-Chef hat, Hugo Fiege, der ganz zufällig im Wirtschaftsrat der CDU sitzt und enge Verbindungen dahin pflegt. Naja, lass doch die mal damit beauftragen. Und die hatten dann ganz plötzlich viel zu wenig Lieferzeitfenster für all die Lieferanten, die dann somit in Verzug gesetzt wurden. Das ist der Hintergrund. Darüber gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag, angesetzt von der Ampel. Darüber hatte ich mich schon gewundert. Und vor allem geschossen haben die Grünen. Die haben wirklich gefeuert aus allen Löchern. Und das hat mich wirklich gewundert. Und wir schauen es uns mal an. Zuerst Andreas Audretsch.
2021 seien alleine 5,7 Milliarden Schutzmasken angeschafft worden, von denen aber nur 2 Milliarden verteilt worden seien. Andreas Audretsch, der zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen jetzt.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Corona-Pandemie war ohne
Und Thema Aufregung und Verhältnismäßigkeit. Man kann ja mal ausrechnen, wie viele Visagisten Annalena Baerbock bezahlen muss, um auf 2,3 Milliarden Euro zu kommen. Wenn man Rechtskosten, Beratungskosten und Zinskosten noch zurechnet, ist man eher im Bereich von 3,5 Milliarden. Ne? Kleiner Spoiler, es sind ziemlich viele. Oder man kann auch ausrechnen, wie viele Bürgergeldempfänger man dafür den Regelsatz kürzen müsste, was hier in Spanien ja sehr häufig will. Turns out, dafür müsste man ein ganzes Jahr lang eine 500.000 Bürgergeldbezieher das ganze Bürgergeld, den kompletten Regelsatz streichen, um die Kohle wieder reinzuholen.
Zweifel, eine schwere Krise mit auch sicher schwierigen Entscheidungen. Und im Grunde teile ich deswegen den Satz, den Jens Spahn gesagt hat, wir werden einander viel verzeihen müssen. Dieser Satz ist mit Sicherheit korrekt.
Den hat er auf sein Buch geschrieben, ne? Das ist das Buch, der Buchcover von Jens Spahns Corona-Buch. Wir werden uns einander viel verzeihen müssen.
Genauso klar ist aber auch richtig, dass eine Krise kein Freifahrtschein sein darf für völlig unkontrolliertes Handeln, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. Wir hatten das Thema gestern im Haushaltsausschuss und die Vorwürfe, die dort von Seiten des Bundesrechnungshofs gemacht wurden, sind auch ganz offen nachzulesen in Berichten von 2021 und 2024. Und die Liste an Mängeln ist gewaltig. Der Einsatz von Steuergeldern in Milliardenhöhe für windige Verträge muss aufgearbeitet werden und das tun wir. Gehen wir zurück in den Anfang des Jahres 2020. In den Medien ist zu verfolgen, wie das Virus immer näher kommt. Am 22. März wird der erste Lockdown verhängt. So ziemlich zur gleichen Zeit wird im Kabinett ein Beschluss gefasst darüber, dass man Masken bestellen will. Und es ist die Rede von 275 Millionen Masken, die bestellt werden sollen. Am Ende werden 5,7 Milliarden Masken bestellt. Was war da los? 5,7 Milliarden Masken statt 275 Millionen, die am Anfang standen. Warum hat Jens Spahn auf dem Weg bis dorthin die Kontrolle so dermaßen verloren, das Ganze dermaßen aus dem Ruder laufen lassen? Das Chaos war absehbar angesichts völlig wilder Vergabeverfahren, das sogenannte Open-House-Verfahren. Jede Maske sollte für 4,50 Euro abgenommen werden, ohne Begrenzung, völlig freihändig. 500 Millionen standen dafür im Haushalt. Am Ende waren es nicht 500 Millionen, sondern 6,4 Milliarden Euro, die auf dem Einkaufszettel standen. Und das Desaster zieht sich.
Auch ein Grund übrigens dafür, dass Jens Spahn EY bezahlt hat, um irgendwie aus diesen möglichst vielen Verträgen rauszukommen. Denn es wäre eben nicht rechtmäßig gewesen. Ja? Hätte Jens Spahn ziemlich fette Probleme eingebracht, wenn er Verträge schließt, die mehr Geldzahlungen erfordern, als im Haushalt freigegeben. Ja, das wäre wirklich problematisch für ihn geworden. Deshalb also die Not, da auszusteigen und da rauszukommen, indem man eben keine Lieferzeitfenster preisgibt oder und dann sagt, ja, Lieferanten, habt ihr eben euren Fixtermin nicht einhalten können, dann ist der Vertrag leider nicht gültig und dann nehmen wir eure Masken leider nicht. Oder eben auf Qualitätsmängel zu verweisen, die in häufigen Fällen nicht vernünftig dokumentiert wurden und die in Gerichtsverhandlungen, es sind über 100 Lieferanten, die geklagt haben, teilweise auch schon mit Vergleichen, ne, außergerichtlich geeinigt wurden. Wie viel Geld da geflossen ist, wissen wir nicht.
Bis heute von den 5,7 Milliarden Schutzmasken wurden, sage und schreibe, nur 1,7 Milliarden hier in Deutschland verteilt. Schon 2023 mussten 1,2 Milliarden Schutzmasken vernichtet werden. Weitere 1,7 Milliarden Schutzmasken sind noch zur Vernichtung vorgesehen und der Spuk ist noch nicht zu Ende. Die juristisch fraglichen Ausschreibungen ziehen Milliardenforderungen nach sich. Das Gesundheitsministerium bestätigt selbst Forderungen vor Gericht von weiteren 2,3 Milliarden Euro. Was für ein Desaster, Herr Spahn. Was für ein Desaster. All das ist in Zahlen gegossene Verantwortungslosigkeit. Allein die Zinsen für mögliche Strafzahlungen könnten das komplette Mautdebakel von Ex-CSU-Minister Scheuer übersteigen. Allein die Zinsen. Wir reden von einem der größten Steuerverschwendungsskandale, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir müssen aufklären.
Mautskandal zur Einordnung waren 280 Millionen.
Und wir werden aufklären. Und wir müssen noch genauer hinschauen, denn es steht nicht nur die Frage im Raum, war es schlechtes Management? Es steht auch die Frage im Raum, waren es Gefälligkeiten? Nach dem Motto, ob in dieser Krise, es schaut niemand hin, es guckt niemand, ob es richtig läuft, dann macht man mal. Nehmen wir den Fall Emix aus der Schweiz. Das Unternehmen hat im Frühjahr 2020 Zuschläge aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Unklar ist, warum. Der Verdacht liegt nahe, dass die Parteifreundin und Abgeordnete im Europaparlament Monika Hohlmeier nachgeholfen hat. Ihre Freundin Andrea Tantler hat einige Millionen Euro Provision von Emix bekommen, weil sie die Maskendeals ans Gesundheitsministerium vermittelt hat. Hohlmeier hat darüber den Kontakt direkt mit dem ehemaligen Minister hergestellt und sogar im Nachhinein per SMS Druck zur Auszahlung von 170 Millionen Euro gemacht.
Yep, alles richtig.
Was war da los?
Man muss dazu sagen, die Schweiz-Firma Emix Trading war keine Maskenspezialist oder so. Da waren zwei junge Schweizer Unternehmer, die alles Mögliche aus China und sonst wo eingekauft haben, um es dann woanders teurer zu verkaufen. Ja? Reiner Einkauf, Verkauf, null Expertise. Und der Witz ist, man wollte ja aus Verträgen aus dem Open-House-Verfahren raus. Diese Verträge wurden abgeschlossen zu 4,50 Euro. Die Emix-Verträge sind deutlich darüber. 5,80 Euro, 5,90 Euro und ich glaube so einer knapp über 6 Euro. Also dass man auf einen Durchschnitt, das sind nämlich zu drei verschiedenen Zeitpunkten. Alle aber rund um dieses Open-House-Verfahren und auch sogar danach. Ja, am 23. April, ob man das Open-House-Verfahren nach irgendwie 2-3 Tagen am, was war es, 9. April, 10. April, so müsste ich jetzt nachgucken, beschlossen hat. Ja. Open-House-Verfahren überschüttet worden mit Masken und dann nochmal teurer bei unseriösen Schweizer Jungmillionären einkaufen. Das wurde damals gemacht.
Was muss aufgeklärt werden? Wir werden genau das tun. Und viele andere Fragen.
Und man muss noch dazu sagen, Andrea Tantler, die ist ja längst verurteilt. Ja? Nicht, weil ihre Vermittlung der Masken zwischen Emix, Hohlmeier, Spahn irgendwie illegal gewesen wäre, sondern weil die noch hingegangen ist und eine Firma gegründet hat, Little Penguin, die wollte sich schnell in eine bayerische Steueroase bringen. Das hat alles allerdings nicht hingehauen, da wurde sie sehr schlecht beraten, hat Steuern hinterzogen und sitzt dafür, ja, dafür nun mal ein, 4,5 Jahre Haft hat sie dafür bekommen. Millionen an Provision für ein paar Telefonate, ihr Kontaktbuch vergoldet, dann noch zu kniepig gewesen, um Steuern zu zahlen und jetzt damit aufs Gesicht geflogen. Tja, Gier frisst Hirn.
Fragen sind offen und noch völlig im Dunkeln. Warum wurde selbst nach dem Stopp des Open-House-Verfahrens immer mehr Zuschläge erteilt? Warum wurden immer mehr Verträge geschlossen? Auch nachdem das Gesundheitsministerium intern am 5. Mai 2020 ein Ende aller Beschaffungen erklärt hat, wurde munter weitere Verträge geschlossen. Beispielsweise erging am 6. Mai 2020, also einen Tag später, eine Ministerweisung zum Abschluss eines weiteren Vertrages. Auch wurden Verträge mit weiteren Anbietern geschlossen, die im ersten Verfahren, im Open-House-Verfahren, Lieferfristen nicht einhalten konnten. Warum dieser Kontrollverlust? Warum dieser Rausch, in den man offensichtlich gekommen ist, in einer Situation, in der man selbst nach dem Abschluss des Verfahrens immer weiter Verträge gemacht haben? Ja, wir werden uns viel verzeihen müssen. Das ist richtig. Das war der Ausgangspunkt. Aber angesichts der Tatsache, dass wir gerade darum kämpfen oder darum ringen, jede Million für Kitas zu sichern, jede Million für Schulen zu sichern, jede Million zu sichern, damit dieses Land nach vorne kommt, dürfen und können wir die Augen nicht verschließen, wenn ein Milliardenskandal in dieser Größenordnung hier auf dem Tisch liegt. Wir werden die Augen nicht verschließen, sondern wir werden sie aufmachen und wir werden aufklären in dieser Sache. Herzlichen Dank.
Das hatte im Übrigen auch der amtierende Gesundheitsminister Karl Lauterbach versprochen. Bei Amtszeitbeginn geworden ist daraus wenig. Dann hat Jens Spahn, bevor wir seine Antwort ansehen, noch von einer anderen Grünen ein Eingeschenk bekommen, und zwar von Paula Pekotta. Das schauen wir uns einmal an.
Das Wort hat Dr. Paula Pekotta für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Auf die antwortet Spahn nämlich auch am Ende.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf zitieren aus der Presse von heute. Einen solchen Fall von Steuervergeudung hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Was Herr Spahn hier angerichtet hat, ist verheerend für den Haushalt des Bundes. Das sagt nicht der Bundesrechnungshof. Das sagt kein Parlamentarier. Das sagt einer der Anwälte, die gerade Maskenhändlerinnen und Maskenhändler vertreten vor Gericht gegenüber den Fällen des BMG. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht sowohl als Bevölkerung als auch als Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages dem damaligen Bundesgesundheitsministerium nicht schon x-fach vergeben hätten. Wenn Sie sich kurz daran erinnern, die extrem schlecht und betrugsanfällig aufgesetzte Abrechnung der Corona-Tests. Wir haben insgesamt über 17 Milliarden Euro allein dafür bezahlt, dass Corona-Tests durchgeführt wurden. Und wir streiten jetzt vor den Gerichten, um möglichst viel von dem Geld zurückzubekommen für den deutschen Steuerzahler. Das Land auf, Land ab, auch in Masken-Testzentren abgerechnet wurde, die niemals existiert haben. Hunderte, Tausende von Tests, die nicht mal stattgefunden haben. Wir gehen davon aus, dass allein in der Frage Testzentren über 1 Milliarde Euro an Betrugsfällen noch offen ist und wir dieses Geld für die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückholen müssen. Haben Sie jemals erlebt, dass irgendjemand in diesem Haus versucht hat, dafür Jens Spahn einen Strick zu drehen? Nein, das haben wir vergeben. Genauso wie der Punkt, ich darf Sie daran erinnern, der Intensivbettenförderung über 500 Millionen. Bis heute weiß niemand, welche von diesen Betten überhaupt in dem Patientenzimmer angekommen sind, geschweige denn, welche Patienten jemals in einem dieser Betten behandelt wurden. Oder auch die Frage, meine Damen und Herren, wie wir tatsächlich die Leerhaltepauschalen in den Kliniken konstruiert hatten, die am Anfang die Anreize so falsch gesetzt haben, dass kleine Kliniken Patienten lieber abgewiesen haben, als sie zu behandeln. Für all das hat niemand in diesem Hohen Hause jemals dem damaligen Bundesgesundheitsminister einen Strick gedreht. Aber wenn wir jetzt plötzlich und neu und unerwartet über zusätzliche Kostenrisiken im Bereich Maskenbeschaffung, die einen sagen von 2,3 Milliarden, die anderen sagen, wenn man die Zinskosten noch dazu nimmt, bis zu 3,5 Milliarden. Jetzt in der Presse stehen sogar bis zu 8 Milliarden. Wenn man diese zusätzlichen Kostenrisiken für den Bundeshaushalt...
Die 8 Milliarden kann man allerdings, auf die kommt man nur, wenn man noch hinzurechnet, wie viele Masken verbrannt bzw. Entsorgt werden mussten.
Nachdem wir ja schon 5,9 Milliarden für Maskenbeschaffung bezahlt haben, dann, meine Damen und Herren, ist nicht nur die Schmerzgrenze des Deutschen Haushaltsausschusses erreicht. Sie ist überschritten, und zwar auch die Schmerzgrenze der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Diese Schmerzgrenze, das finde ich halt diesem Verhältnis so irre, die kann ja nicht so besonders groß sein, wenn man sich über Visagistenkosten von Annalena Baerbock empört, ja, oder über vermeintliche Totalverweigerer, von denen es nur wenige tausend gibt, die Jobcenter und beim Bürgergeld um ein paar hundert Euro betrügen, ja. Da kann ja, ist das, was man hier mit dieser Maskenbeschaffung hat, ja, mit diesem schlechten, wirklich mangelhaften, wir haben ja nicht nur zu viele Masken für zu teuer Geld, sondern auch noch bezahlen jetzt für Masken, die wir zu teuer bezahlt haben. Wir zahlen jetzt für Masken, die wir zu teuer bestellt haben, aber dann nachher nicht wollten. Ja? Also gleich mehrfach Kosten von allen Seiten. Da finde ich, im Verhältnis ist die Aufregung auf allen Seiten nicht so, wie es die ökonomische Dimension im Vergleich zu anderen Skandalen oder vermeintlichen Skandalen hergibt. Wir können doch die Radwege in Peru dazu nehmen. Ja, haben wir auch im Wirtschaftsbriefing, ich meine, das war vor 3 Wochen gehabt, da haben wir mal die ganze Entwicklungshilfe aufgerollt, ja, und gesehen, oh, Radwege in Peru machen da gar nichts aus. Deutschland ist bei der Entwicklungshilfe gar nicht so stark, wie immer getan wird. Da werden 6 Milliarden von Flüchtlingskosten einfach mit zugerechnet und deswegen erfüllt Deutschland seine Quote. Das 5. Mal in 50 Jahren, ja, tolle Quote. So, all das auch. Aber In der Debatte gehen die ökonomischen Dimensionen, wenn man sie mal nüchtern betrachtet, und die Emotionen und die aufgeregte Debatte passen nicht zusammen.
Denn die normalen Menschen in diesem Land, die im Jahr 50.000, 60.000 brutto verdienen, die können sich diese Summe ja gar nicht vorstellen. Wenn man versucht, denen zu erklären, um wie viel Geld es hier geht. Ich meine, man könnte anfangen zu erzählen, wie viele Villen für Jens Spahn in Dahlem man mit diesem Geld hätte kaufen können. Man könnte auch erzählen, wie viele Zehntausende Krankenschwestern man zusätzlich für das deutsche Gesundheitssystem finanzieren könnte. Man könnte auch erzählen, wie man die deutsche Krankenversicherung entlasten könnte und damit über 70 Millionen Versicherte in diesem Land, die eben nicht zu den Bestverdienern gehören. Das könnte man alles machen mit diesem Geld. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, haben wir doch alles schon mal beredet. Der Bundesrechnungshof hat halt einfach nicht recht. Sind Sie vielleicht ein bisschen emotional, weil Sie gerade eine Wahl verloren haben? Das ist dem Ernst der Lage nicht angemessen. Und warum wir jetzt Aufklärung wollen, ist, weil wir einfach noch die Chance haben, möglichst viel von diesen zusätzlichen Kosten für den Haushalt, für den deutschen Steuerzahler eben nicht ausgeben zu müssen. Aber deswegen müssen wir jetzt eben auch sicherstellen, dass wir alles wissen. Und wenn wir in das Jahr 2020, insbesondere in das erste Halbjahr 2020 schauen, wo im Bundesgesundheitsministerium intern selbst im Mai und im April die Frage gestellt wurde, wie viel sollen wir denn noch bestellen? Und wer entscheidet darüber eigentlich? Und keine Antwort dokumentiert ist. Wenn insgesamt für den Abschluss von Verträgen teilweise nicht mal nachvollziehbar ist, wo die Unterschrift für den Vertrag ist. Wenn wir noch im letzten Quartal 2023 plötzlich neue Klagen noch und nöcher auf dem Tisch haben. Dafür trägt nicht die Schuld Karl Lauterbach. Und wenn jetzt sogar Vorwürfe gegenüber dem Gesundheitsministerium von Anwälten im Raum stehen, dass sogar Prozessbetrug vorliegt. Meine Damen und Herren, das muss nicht alles wahr sein, aber das muss aufgeklärt werden. Weil sonst, Jens Spahn sagt ja gerade am Anfang und am Ende von jedem Statement, besser haben als brauchen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unterkomplex. Ich glaube, das, was für die Menschen in diesem Land vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass am Ende nicht der Eindruck entsteht, die kleinen Diebe werden gehängt, aber die großen lässt man laufen. Vielen Dank.
Soweit die überraschend scharfe Anklage von den Grünen. Das ist man wirklich im Bundestag nicht üblich, das ist man nicht gewohnt da. Das ist ein Novum, deswegen wollte ich es auf jeden Fall gezeigt haben. Wir hören jetzt mal, wie Jens Spahn sich dazu erklärt.
Kollegen Jens Spahn das Wort nach § 30 unserer Geschäftsordnung zu einer Erklärung zur Aussprache.
Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. Sie können das hier so machen. Sie können mich auch hier so angehen. Sie können auch so tun, als wüssten Sie nicht, wie die Lage im Frühjahr 2020 gewesen ist. Wie es war in der ersten Welle, als die Welt...
Ja, also manchmal geht's ja auch zu wie in der sechsten Klasse, ja, alle durcheinander, haltet doch mal die Klappe, hören Sie doch mal zu. Ja, gut, das Hohe Haus.
Das Format heißt Erklärung zur Aussprache und damit hat auch überwiegend der Kollege Jens Spahn jetzt das Wort. Bitte auch nicht.
Wie es war in der ersten Welle, Chaos auf der ganzen Welt, maximale Unsicherheit. Und ich frage mich schon, haben Sie vergessen, dass weltweit auf einmal Maskennachfrage war? Haben Sie vergessen, dass der größte Exporteur von Masken, China, auf einmal nicht mehr exportiert hat, zugemacht hat? Haben Sie vergessen, dass Klinikdirektoren gesagt haben, wenn ich nächste Woche nicht Masken habe, werde ich hier den Betrieb einstellen? Haben Sie vergessen, dass Pflegekräfte zu Recht gesagt haben, ihr schickt uns hier an die Front mit einem neuen Virus, aber ihr schützt uns nicht? Haben Sie das alles vergessen?
Alles Strohmänner, ne? Also hier schwarze Rhetorik von Jens Spahn, das wirft ihm niemand vor. Nie. Also, dass es eilig war und dass die Masken dann teurer sind, schon 2 Euro ist ja ein Vielfaches von dem, was eine Maske sonst so kostet, ja, ist ja völlig klar. Nur, also wenn Jens Spahn und die CDU ja sonst uns immer die Marktwirtschaft predigen und die machen eine Ausschreibung und die garantieren denen einen Fixpreis von 4,50 Euro und dann werden sie überschüttet noch und nöcher mit Masken, dann ist ja wohl offensichtlich, es ist sowas von offensichtlich, dass der Preis zu teuer war. dass das ein goldener Handschlag für die ganzen Lieferanten war, eine Gelddruckmaschine, und das nicht gepasst hat. Ja? Da kann man mit Not argumentieren, kann mit allen mit argumentieren. Selbst in dieser absoluten Notsituation wären 2 Euro, 1,80, 1,90 gute Deals für die Lieferanten gewesen. 4,50 Euro, wie gesagt, goldener Handschlag. Sonst hätten doch in dieser Notsituation, wo China Exportstopp verhängt, wo alle was brauchen, hätten der doch gar nicht so viele Verträge geschlossen. Ja? Also, wenn schon Marktwirtschaft einfordern, ja, dann bitte zu den eigenen Prinzipien stehen und sich mit den eigenen Maßstäben messen lassen.
Ich erinnere mich jedenfalls noch sehr gut daran, wie das damals war. Und es ging um Menschenleben. Und ja, wir brauchten Masken. Und ja, wir haben Masken beschafft. War es teuer? Ja. War es teilweise chaotisch? Ja. So ging es allen Ländern auf der Welt. Und ich kenne niemanden, der damals gesagt hat, passt aber bloß auf, dass die Preise nicht so hoch sind. Ich kenne aber ganz viele, gerade aus den Reihen der Grünen, die gesagt haben, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Übrigens nur mal zu den Mengen. 5 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen, 2 Masken am Tag, was im Gesundheitswesen nichts ist, sind schon über 3 Milliarden Masken im Jahr. Wer das Gesundheitswesen schützen will und nicht weiß, ob es eine zweite, eine dritte Welle gibt, wer nicht weiß, ob China nochmal wieder zumacht, der muss doch Vorsorge treffen.
Auch das clever, darauf zu gehen, weil daraus macht dreht ihm natürlich keiner einen Strick, ja. Also, dass zu viele Masken angeschafft wurden. Das ist ja gar nicht so das Thema. Es geht ein bisschen um die Dimension, ne? Die ist schon sehr arg daneben. Und also der Maskenmarkt ist jetzt ja nie komplett dicht gewesen. Dafür ist das Produkt auch zu standardisiert, für zu viele einfach herstellbar. Ja, das war jetzt nie. Und man hat auch dann irgendwann ja heimische Produktionskapazität auch nochmal zusätzlich teuer dazu aufgebaut. Also, damit will er sich rausreden, weil das ist wieder nur was, wo jeder zustimmen kann. Ja, lieber besser haben als brauchen und ein bisschen Vorsicht und lieber zu viele Masken. Ja, sich jetzt hier als großer Retter und Befürworter und Held des Gesundheitssystems aufspielen zu wollen, dass ihm da jeder Einzelne am Herzen lag, ja, auch das, ne, eine rührende Story.
In einer solchen Situation, und das haben wir gemacht nach der Devise, haben ist besser als brauchen. Der heutige Bundeskanzler war als Finanzminister ja eingebunden und er hat zu Recht, und ich bin dankbar dafür, wir haben oft darüber gesprochen.
Auch das ist ein geschickter Move, ne? Wenn man selbst angeschwärzt wird, einfach mal die Kollegen mit reinziehen.
Das Geld zur Verfügung gestellt. Glauben Sie eigentlich, der Gesundheitsminister kann alleine über diese Summen verfügen? Ich war mehrfach im Haushaltsausschuss zu Recht stundenlang und habe en Detail natürlich dargelegt, warum wir wie viele Masken brauchen. Und da Sie ja die Prozessfrage angreifen oder aufgreifen, die an die letzten Freitag war. Ich frage mich so ein bisschen, wie diese Debatte ich verstehen soll. Es geht um Masken, die in schlechter Qualität angeliefert worden sind und die nicht angenommen worden sind. Dagegen klagen die Lieferanten, das ist ihr gutes Recht. Aber ich frage mich, was hätten wir denn eigentlich tun sollen, Ihrer Meinung nach? Hätten wir die 2 Milliarden zahlen sollen für Masken schlechter Qualität? Das wäre Schaden für den Steuerzahler gewesen. Das wäre der Schaden für den Steuerzahler gewesen.
Ja, hier haben wir jetzt das Problem, ne, dass nicht vernünftig dokumentiert wurde in vielen Fällen, dass die Masken schlechter Qualität sind. Und um diese Verfahren geht es auch gar nicht, weil es sind eigentlich ein Stück weit voneinander getrennt. Beim Oberlandesgericht Köln ging es vor allem um den Lieferzeitpunkt. Das verschweigt Jens Spahn jetzt, weil das ist natürlich unangenehm. Es gestand eine Klausel drin, wenn eben bis zum 30.04. nicht geliefert werden kann, dann ja, ist man eben raus, dann zahlt man eben nicht. So eine Klausel ist allerdings nichtig, weil es die Lieferanten unverhältnismäßig benachteiligt, die ja in Vorleistung gehen, die alles rüberschaffen und so weiter. Und wenn man da kein Lieferzeitfenster bekommt, dann bekommt man immer kein Lieferzeitfenster, von denen gab es ja auch viel zu wenig. Und einfach so anliefern und die Masken da abladen, ja, so funktioniert Logistik nicht, ja. Darum ging es. Natürlich gibt es auch Verfahren, weil man dann eine Maske ausgepackt hat und gesagt hat, nee, die sind aber alle Quatsch. Ja? Funktioniert nicht. Auch natürlich, um da rauszukommen. Viele dieser Verfahren wurden allerdings mit einem Vergleich gelöst. Ja, ein Vergleich außergerichtlich. Dass Jens Spahn nur auf die Kosten, auf die Qualität hier geht, ist natürlich auch ein geschickter Move, weil da würde jeder sagen, natürlich, also Herr Spahn, schlechte Masken, das will ja keiner.
Und ja, mit dem Wissen.
Außer, wie war das noch mit Finn Kliman, der auch mangelhafte Masken, oder wie war das, der Vorwurf, verteilt haben soll.
Ja. Wissen von heute würde ich.
Krise kann auch geil sein, ne? Wie war das noch?
Ich manche Entscheidungen anders treffen, ohne Zweifel. Und ja, übrigens, auch Open-House-Verfahren kann ich in einer solchen Lage mit dem Wissen von heute nicht empfehlen.
Immerhin.
Und ich finde, das sollte die Ausgangsposition in der Aufarbeitung dieser Pandemie sein. Einerseits, was wir mit dem Wissen von heute anders machen würden.
Bei dem Thema Fehler kommt allerdings nichts zu Maskenaffäre, Nüssler, Sauter, Hohlmeier, Tantler, all das nicht.
Aber dabei nicht zu vergessen, wie das Wissen von damals war, unter welchen Umständen wir entschieden haben. Und da Sie jetzt hier Entscheidungen skandalisieren, aufgreifen, ist Ihr gutes Recht, tun Sie das. Ich bin nur ganz neidisch auf diejenigen, die im Nachhinein schon alles vorher gewusst haben. Dieses Privileg hatten wir nicht. Wir mussten in der Not entscheiden. Und deswegen Frau Pichotta und auch Herr Dahmen, der sich heute hier nicht geäußert hat, aber ich sehe, was Sie an anderer Stelle öffentlich äußern. Ich sage das auch Ihnen beiden persönlich. Sie agieren hier maßlos in Ihren Vorwürfen gegen mich, maßlos in Ihren Verschwörungstheorien und Mutmaßungen.
Verschwörungstheorien und Mutmaßungen, ne? Das ist jetzt wiederum die beliebte schwarze Rhetorik. Einfach den Gegenüber, ja, mit Scheiße bewerfen und diskreditieren, um dann zu hoffen, dass das, was der gesagt hat, ja, keine Wirkung hat, keine Schlagkraft mehr.
Maßlos. Haben Sie sich gerade reden hören? Haben Sie sich
maßlos. Beim Schaden, der 10-mal an die Scheuer ist.
Gerade reden hören. Maßlos in Ihrem Furor. Sie machen das Geschäft der Corona-Leugner und sind sich dessen nicht mal bewusst. Das ist das Eigentliche.
Wer zu teure Maskenbeschaffung, ja, und Lieferantenprellung kritisiert, muss er sagen, da hat man gezahlt, ohne was dafür zu bekommen. Ja, das ist ja am Ende die Logik. Der ist Corona-Leugner jetzt auch noch.
Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen, Frau Präsidentin, abschließend, ja, wir sollten diese Pandemie.
Und also polemische Kampagnen sind natürlich überhaupt nicht das Geschäft von Jens Spahn, der beim Heizungsgesetz, bei den Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger oder beim Thema Asyl und Migration natürlich immer ganz nüchtern und faktenorientiert agiert, ja, der nicht in jeder Talkshow gehetzt hat und die populistische Keule schwingt. Nein, 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 nicht der Jens Spahn.
Aufarbeiten. Aber die Stärke in der Zeit dieser Pandemie war, dass übrigens bis heute, wenn Sie Umfragen vom heutigen Tag nehmen, bis heute eine große, breite Mehrheit der Gesellschaft unsere Pandemiepolitik mitgetragen hat. Ich bin dankbar, auch Sie, ausdrücklich. Und ich bin dankbar dafür, dass wir im internationalen Vergleich ziemlich gut durch diese schwere Zeit gekommen sind. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Aufarbeitung dieser Zeit nicht im parteipolitischen Klein-Klein endet und in maßlosen, haltlosen Furor-Vorwürfen, sondern dass wir genauso breit aufarbeiten, wie wir in der Breite die Corona-Politik miteinander getragen haben.
Ja, soweit also zur aktuellen Stunde im Bundestag. Aufarbeitung der Corona-Maskenbeschaffung. Ich fand es wirklich sehr bemerkenswert, wie scharf die Grünen auf Jens Spahn losgegangen sind. Ich fand es bemerkenswert, dass die Ampel überhaupt eine Aktuelle Stunde beantragt hat. Offensichtlich Wunsch der Grünen, so wie die da geschossen haben. Und eben auch einmal ein Lehrstück für schwarze Rhetorik, wie ein Jens Spahn als Minister sich da nochmal versucht dann rauszuwinden. Das waren soweit die Themen der Woche. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu Themen der Woche, zur Sendung, zu was auch immer, dann haut die jetzt gerne in den Chat, wenn ihr die vorher schon mal reingestellt habt, gerne nochmal rauskopieren und jetzt reinstellen. Dann beantworte ich die sehr gerne nochmal. Wir sind ja hier bei Jung und Naiv, das heißt, Naive Fragen sind herzlichst willkommen. Haut die gerne da rein. In der Zwischenzeit die zwei Terminhinweise nochmal. Am morgigen Dienstag ist Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP aus Thüringen zu Gast bei Thilo um 17 Uhr. Und bald gibt es auch die Aufzeichnung der Palastrevolution online. Sehr bald. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. Aber sehr bald. Und die nächste Palastrevolution ist längst terminiert, am 14. Juni 2025. Es gibt schon Tickets unter www.palastrevolution.com. Checkt das gerne aus, den Link packe ich auch unter das Video. Und alle Formate auf Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder auch das in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Der Dank des ganzen Jung und Naiv-Teams ist euch aber so etwas von sicher. Ja. Nun zu euren Fragen. Einkommensteuer weg, dafür Konsumsteuer rauf. Was ist das größte Gegenargument? Die Einkommensteuer ist progressiv. Wer mehr verdient, zahlt auch einen höheren Steuersatz. Die Konsumsteuer ist das nicht. Die achtet nicht aufs Einkommen, sondern behandelt jeden im Supermarkt gleich. Ob der Bankmanager, der Fußballprofi oder die Pflegekraft oder die Putzkraft einkaufen kommen. Die haben alle sehr unterschiedliche Einkommen, müssen alle dann denselben Steuersatz auf das Pfund Butter oder das Brot bezahlen. Und das ist natürlich ungerecht, weil das die Putzkraft oder die Pflegekraft im Verhältnis zum Bankmanagerin oder zum Fußballprofi im Verhältnis zu deren Einkommen deutlich stärker belastet. Geht jemandes Wohlstand immer einher mit eines anderen Ausbeutung? Wenn nein, worauf beruht Wohlstandsaufbau ohne Ausbeutung? Wieso gibt es trotzdem Ausbeutung und wie lässt sich das ändern? Ist die Frage jetzt, welche Ausbeutung gemeint ist? Ausbeutung im Sinne von schlechter Arbeitsbedingungen ist nicht notwendigerweise Teil dessen. Es ist ein bisschen veranlagt, dass es natürlich ein Kuchen gebacken wird, in der ganzen Wirtschaft und diese Verteilung des Kuchens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ja, so ist, dass beide jeweils das größere Stück haben wollen. Wie vergrößert man das Stück? Nun ja, indem die Löhne stark steigen oder die Preise stark steigen. Es ist aber nicht notwendigerweise so, dass man schlecht bezahlt werden muss. Das sehen wir in einzelnen Wirtschaftsbereichen, wo sehr gute Löhne bezahlt werden. Und andere Wirtschaftsbereiche, wo die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer eben nicht so ist, bräuchten einfach mehr politischen Schutz, wenn man so will, um dort Ausbeutung zu verhindern. Damit ist jetzt Ausbeutung in einem, sagen wir mal, moralischen Sinne gemeint. Nicht im klassischen Sinne von Karl Marx, der da ja ganz anders drüber geschrieben hat, gar nicht so das Moralische meinte, sondern einfach die Tatsache, dass, naja, man Sachen zu einem höheren Wert verkauft, als den die Arbeiter mit ihrer Arbeitsleistung da reinstecken. Ja, aber es ist nicht ein reines Nullsummenspiel. Der Wohlstand des einen ist die Ausbeutung des anderen. So. Hat man sich ein Eigentor geschossen, ob bei dem Stahlwerk im Osten, das abgeschaltet wurde, weil es Strom am Spotmarkt gekauft hat und dann dicht machen musste bei dem extrem hohen Strompreis. Ja, das sind natürlich Härtefälle, die da entstehen. Da kann man nur sagen, wohl dem, der darauf achtet, dass die Strombörse gut funktioniert und der Stromhandel gut funktioniert. Frage, wie könnte progressiver Populismus aussehen? Brauchen wir gute Zukunftserzählungen? Was machen wir mit der stark vertretenen Desinformation und Aufgeklärtheit? Ja, Aufklärung hilft natürlich gegen Desinformation, selbstverständlich. Progressiver Populismus ist so, dass man in verständlicher Sprache und mit Kampagnen die faktenorientierten Positionen rüberbringt. Ja? Und vielleicht auch andersrum einfach erklärt, dass zum Beispiel Sparpolitik ökonomisch recht leicht zu erklären Menschen ärmer macht. Wenn der Staat weniger ausgibt, nun ja, Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen, nimmt wer anders weniger ein. Wir wissen, 25 Milliarden weniger Ausgaben geplant, Christian Lindner, wem wollen Sie im nächsten Jahr diese 25 Milliarden Euro an Einnahmen wegnehmen? Wen wollen Sie ärmer machen? Ja, das wäre aus meiner Sicht dann dieser progressive Populismus, der das runterbricht, klartextmäßig, ja, aber eben natürlich faktenorientiert ist. Was spricht gegen eine Abschaffung der Beitragsvermessungsgrenze bei der Krankenversicherung? Das hätte man, könnte man über Umwege machen. Ich glaube, das Verfassungsgericht hat was dagegen. Deswegen gibt es diese Beitragsvermessungsgrenze ja nur. Äquivalenzprinzip, irgendwie das, was man einzahlt und das, was man auszahlt, dürfen nicht zu sehr aufeinanderklaffen. Aber könnte natürlich auch sagen, wir schaffen die Krankenversicherung ab, die gesetzliche, also die Beiträge, die man dafür zahlt, und finanzieren die komplett aus dem Bundeshaushalt. Und dann erhöhen wir quasi die Einkommenssteuer so, dass die Ausfälle bei den Krankenversicherungsbeiträgen aufgefangen werden. Der Vorteil bei der Einkommenssteuer ist, die ist erstens progressiv und da gibt es keine Beitragsvermessungsgrenze. Man hätte also weder die Grenze noch die Flatsteuer, die man, oder die Belastung, die ähnlich ist wie bei einer Flatsteuer, also einheitlich, ja, egal wie viel man verdient, beides weg und könnte die Krankenversicherung so finanzieren. Als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, ja, und nicht individuelle Ansprüche. Könnte man bei der Rente auch machen. Ja. Es werden ja sowieso in beide Systeme schon Milliardenleistungen gezahlt. Rente ist über 100 Milliarden. Krankenversicherung waren jetzt 14, war während Corona auch mal mehr. Pflege wird auch, da wird überall Geld reingebuttert aus dem Bundeshaushalt. Ist also eher eine Frage der Dimension. Da hatten wir zuletzt auch eine Ungerechtigkeit, nämlich, dass der Staat Krankenkassen 9,2 Milliarden Euro zu wenig zahlt dafür, dass die Bürgergeldbezieher versorgen. Denn für jeden Bürgergeldbezieher zahlt der Staat aus dem Bundeshaushalt nur 110, 120 Euro waren es pro Monat an die Krankenkassen. Kostendeckend wären aber weitaus höhere Beiträge. Dreimal so groß, 310 oder 320 war die Referenzgröße und diese Lücke wird aufsummiert aufs Jahr 9,2 Milliarden Euro. Diese 9,2 Milliarden Euro müssen die Krankenkassen natürlich ausgleichen, ne, die keine Defizite machen, schlagen das also auf die Beiträge auf, die deshalb höher sind, als sie eigentlich sein müssten. Wenn man das aus dem Bundeshaushalt zahlen würde, diese 9,2 Milliarden, dann müssten die Krankenkassenbeiträge nicht so stark steigen und dann hätte man eben eine fairere Belastung. Letzte Frage. Würden sich Maßnahmen wie kostenlose ÖPNV und mehr Sozialpolitik sowie Bildungspolitik, welche oftmals als verschwenderische Ausgaben, Anführungszeichen, einherkommen, nicht eigentlich volkswirtschaftlich rechnen? Ja, selbstverständlich. Wir können es ja mal am Beispiel kostenloser ÖPNV durchdeklinieren. Erstens werden ganz viele Bullshit-Jobs abgeschaffen, nämlich diejenigen, die ganze Ticket-Infrastruktur machen, die ganzen Kontrolleure. Da ist ja im Volkswirtschaft nichts gewonnen, wenn wir uns gegenseitig kontrollieren, ob wir denn die richtigen Tickets haben. Die Nachfrage würde deutlich steigen, die Leute wären mobiler, die Leute würden ja Geld sparen und das woanders ausgeben können. Und man könnte dann deutlich, hätte mehr Software-Ingenieure beispielsweise oder auch Hardware-Ingenieure, die sich um die ganze Ticket-Infrastruktur kümmern, ja, den Ticketschalter, die Software, die da drin ist und so weiter, die, wir haben ja Fachkräftemangel im IT-Bereich, die sich dann um anderes kümmern könnten. Wir hätten mehr Service-Mitarbeiter der Bahn oder der Busgesellschaften frei, die sich darum kümmern, wenn Leute überfordert sind, wie sie denn von A nach B kommen. Im Moment haben sie dafür keine Zeit, weil sie sich permanent um Tickets kaufen und erstatten und so weiter kümmern müssen. Also, wir hätten Bullshit-Jobs gestrichen, wir hätten Kaufkraft gesteigert und eben gesellschaftliche Mobilität. Win, win, win. Ja. Gut, ihr Lieben, damit schließen wir das Wirtschaftsbriefing für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche Montag um 19 Uhr wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ob auf YouTube oder auf den Podcast-Plattformen, Like dalassen, abonnieren, Freunden empfehlen. Das freut uns immer sehr. Jetzt gleich seht ihr im Abspann, wer Jung und Naiv im letzten Monat finanziell unterstützt habt und seht nochmal, wie das geht, wenn ihr das machen wollt. Sonst auch in der Videobeschreibung. Wir sind raus. Bis nächsten Montag. Am Dienstag, am morgigen Dienstag, gibt es das Interview mit Thomas Kemmerich. Kleine Erinnerung, mit Thilo, 17 Uhr. Merkt euch das im Kalender vor. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.